Ich will nichts Negatives in diese Welt setzen. Es gibt halt viel zu viel Negatives in der Welt. Das heißt, dass wenn ich was mache, dann soll es positiv sein und auch Leute Freude bringen.
Hallo zusammen, ihr hört wunderbar Together, der Podcast mit den coolsten Deutschen in den USA und mit Olli. Olli, grüß dich.
Hi Felix, alles klar bei dir?
Olli, du bist gefühlt seit 5 Sekunden hier zu sehen in unserem kleinen virtuellen Podcast-Studio. Was um Himmels Willen hast du hinter dir?
Ich habe hinter mir eine frisch wieder eingerenkte Tür. Wir haben so eine Sicherung an der Tür für die Kinder. Und ich habe ich wollte hier noch ganz schnell alles aufbauen, bin extra früher gekommen und habe dann in der Eile die Tür schnell zugemacht und dann ist sie aus allen Fugen geraten. Und dann habe ich gesehen, jetzt muss ich doch wieder quasi Tools holen, um die Tür wieder einzurenken. Aber es hat hinten und vorne nicht geklappt und meine Frau ist handwerklich sehr begabt und hat mir dann geholfen. Aber ich musste dann kurzfristig sagen, dass ich mich verspäte. Tut mir echt leid.
Du hast also gerade eine Tür aufgebrochen, um hier im Podcast zu sein, kann man das so sagen?
Mehr oder weniger, genau. Vielleicht, okay. Vielleicht war ich auch einfach so doof und zu hastig heute unterwegs.
Ja, ich bin gerade vom Fahrrad halb gefallen hier ins Podcast-Studio und Gott sei Dank ist unser Gast heute nicht nur wahnsinnig talentiert, kreativ, sondern auch geduldig. Wir schaffen diesen Podcast ja nur zu dritt, gemeinsam mit Catalina, jede Woche. Und heute war mal wieder so ein Tag, wo wir das in letzter Sekunde das Flugzeug noch so im Fliegen, die Turbine hinten noch angebaut haben. Wir haben jede Woche einen der coolsten Deutschen in den USA bei unserem Mikrofon. Und falls ihr Ideen habt, weil ihr jemanden kennt, weil ihr von jemandem gehört habt, sagt uns einfach Bescheid, felix@wunderbartogetherpodcast.de. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen. Olli, ich habe gerade geguckt, was in letzter Zeit so an Kommentaren kam. Julpia hat uns vor einigen Wochen geschrieben über Apple Podcasts. Dieser, und ich zitiere das jetzt wörtlich, dieser Podcast ist ein Leuchtturm, Folge für Folge. Ich habe das gelesen, dachte, es hat bestimmt Olli geschrieben, unter falschem Namen.
Ich habe alle anderen geschrieben, aber nicht den.
Also vielen Dank, Shoutout an Julpia und Wahnsinnsgast heute, die wunderbare Alex Prober ist live zugeschaltet vor ihrem grünen Regal in Portland.
Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with award miles on flights, travel and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. The Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits, which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, earn 60,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Economy round trip to Europe. Did you know? As an exclusive benefit, you earn 2 award miles per $1 spent on ticket purchases made directly from Miles & More integrated airline partners, and 1 award mile per $1 spent on all other purchases.
Alex, grüß dich. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together.
Hallo, danke. Ich kann kaum noch Deutsch, aber kriegen wir irgendwie hin.
ja, sag mal, wieso denn? Also, wieso kannst du kaum mehr Deutsch?
Ja, ich habe heute mal drüber nachgedacht. Ich bin seit 2007 spreche ich gar kein Deutsch mehr eigentlich, nur noch Englisch. Und meine Familie, die in Deutschland lebt, ist damals aus Polen ausgewandert in den 80ern. Und ich wurde schon in Deutschland geboren und alles und spreche auch Schuldeutsch und alles. Aber wenn meine Mutter mich anruft, sprechen wir halt nur Polnisch. Und irgendwann ist mir das aufgefallen, weil mein Partner, der hat dann so ein bisschen Deutsch immer gelernt, bevor wir nach Deutschland geflogen sind. Und dann sind wir halt angekommen. Und dann spricht meine ganze Familie nur Polnisch. Und dann saß er da auch und dachte sich, ja, okay, hab die falsche Sprache mir ausgewählt, hier zu lernen. Und das ist mir aber echt erst bewusst geworden, wo ich dann halt irgendwie kaum Deutsch gesprochen habe. Und ich habe noch Freunde, die mit denen ich Deutsch spreche in New York, aber oft entweder sind die verheiratet mit einem Amerikaner oder wie auch immer. Und dann muss man schon wieder nur Englisch sprechen, man kann nur manchmal Deutsch sprechen und ja, und über meine Arbeit habe ich noch nie Deutsch gesprochen. Auch wenn ich interviewt werde in Deutschland, übersetzen die das dann für mich.
Nee. Wenn du in Deutschland Interviews gibst, machst du das auf Englisch?
Also wenn das Geschriebene sind, ja, mache ich es auf Englisch, weil es viel einfacher für mich ist, darüber zu sprechen, als auf Deutsch. Und das wird ihr dann bestimmt auch noch merken später, wenn wir welche Fragen haben. Aber ja, und dann sind die immer so nett, dass die das dann halt alles übersetzen.
Ja. Boah, das ist aber schon eine große Ehre, dass du heute extra Deutsch sprichst für uns. Ich würde dir das auch niemals anmerken. Ich höre da eigentlich fast gar nichts. Also da ist, manchmal hat man ja dann so einen bisschen so einen Akzent, aber da hört man bei dir rein gar nichts. Das ist total cool. Und weißt du, was ich auch extrem cool finde, jetzt schon, ist alles, was ich sehe. Also wir sehen uns ja über so ein, über Riverside, so ein Videotool, die Menschen, die uns zuhören, wissen das nicht, aber bei du und dein Außen herum um dich sieht wahnsinnig cool aus. Du trägst ein Hemd.
Ein Kleid, sieht aus wie ein
Hemd. Das hat mindestens vier verschiedene, oder ist ein Kleid? Wie viele Farben hat das?
Acht? Acht Farben?
Kannst du das beschreiben? Also ist das ein, hast du das selbst designt?
Das habe ich nicht selbst designt. Das ist aus, von Marimekko aus Finnland. Also die sind ja sehr bekannt für Farben und Muster und so weiter. Das ist einfach nur gestreift in verschiedenen Streiffarben. Also
grün, rosa, rot,
weiß, blau, schwarz, alles zusammengemischt. Cool. Und im Hintergrund ist mein Office sozusagen, also jetzt die Backwall von meinem Office. Und das ist jetzt mein grüner Schrank, wo jetzt ganz viele Prototypen oder Projekte, die ich gemacht habe, oder halt auch meine Pantone und Ralph Swatches und so weiter sich befinden. Und ich werde jetzt nicht meine Kamera umdrehen, weil das macht ja gar keinen Sinn. Aber der Tisch ist auch pink und außenrum ist überall Farbe. Also sieht man jetzt schlecht.
Und das ist ein Zufall, oder? Dass der Schrank hinter dir genau den gleichen Grünton hat Zufall, wie in deinem Kleid. Okay, das sieht so ein bisschen on purpose aus, aber ich finde es geil. Also ich finde das irgendwie richtig cool.
Nee, Zufall. Und ich bin immer irgendwie sogar, gestern hatte ich ein Kleid an, eine Jacke und war mit meinem Hund draußen. Und dann war auf einmal die Leine von meinem Hund die gleiche Farbe und die sogar die Poo-Bag war die gleiche Farbe wie mein Kleid. Also alles war koordiniert.
Die dunkelgrünen Poo-Bags hier in New York sind
Nee, das war sogar eine pinke, die ich habe. Ich habe sogar pinke Poo-Bags. Wow.
Und du hast so coole Schuhe hinter dir im Regal stehen. Was ist das denn?
Ja, das ist von meiner Collaboration vor ein paar Jahren mit einer Kinderschuhfirma aus Portugal. Und da hatten wir ganz viele verschiedene Kinderschuhe gemacht, die meine Designs sozusagen haben oder Mix-Match und so sind. Und da sind noch ganz viele in den Regalen, die ihr jetzt nicht so seht, weil wegen dem Winkel. Ich glaube, in den Jahren haben wir so 10 oder 11 Paar oder so zusammen gemacht und in aller Hand gemacht in Portugal.
Klettverschluss, alles in anderen Farben. Jeder Klettverschluss hat eine andere Farbe. Die Kappe vom Schuh hat eine andere Farbe. Wahnsinn, sieht super cool aus. Würde ich sofort selber anziehen und gar nicht meinen Kindern geben.
Ich muss rein Interesse aber fragen, weil ich hier in Portugal bin. Ist das ein bestimmtes Material? Ist das Kork oder ist das?
Alle anders. Also das jetzt, was ihr seht, ist schon ist Leder und dann halt Filz und halt die Sohle ist schon Rubber und also so, dass Kinder das auch gut benutzen können. Und Cool. Die hatten auch eine Winterschuhkollektion mit Fell und mit, also nicht Fell jetzt echtem Fell, sondern so Fake-Fell. Und alles hand-dyed und hand angefertigt und die Sohlen haben auch sogar Muster drauf gedruckt und so weiter.
Wow. Bevor wir darüber sprechen, wie du genau vor diesen grünen Schrank gekommen bist, noch ein Kommentar zu deiner Brille, weil ich selber Brillenträger bin und immer Leute bewundere, die sich was trauen, nämlich eine Brille tragen, die man zuerst sieht, bevor man das Gesicht sieht. Was trägst du für eine Brille? Was ist das? Welche Farben hat das Gestell? Was ist das für ein Ding?
Das ist schon so eine Tortoiseshell, aber die hat so ein paar andere Farben noch mit drin. Und ich kaufe immer Sonnenbrillen, weil die cooler sind als normale Brillen und wechsle dann die Gläser aus. Also das ist immer so meine Strategie. Und dann bin ich auch komplett grau. Das heißt, ich brauche ein bisschen Farbe so im Gesicht.
Tortoiseshell heißt, du hast eine Schildkrötenmusterfarbige Brille, also so braun, grün, weiß oder?
Genau, so braun, schwarz, ich glaube, so heißen die als so die Standardbrillen, die es immer gibt. Und da sind jetzt noch so ein paar andere Farben mit reingeworfen worden. Ich weiß jetzt nicht ganz genau welche, aber da ist irgendwie was Weißes und ja.
Das ist wirklich ein Gesamtkunstwerk, unser Gast heute.
Alex, du hast gesagt, du hast Schwierigkeiten, Deutsch zu sprechen. Ich merke dir das nicht an, aber wie lange lebst du schon in den USA inzwischen?
Also mehr ist es über meine Arbeit. Ich glaube, wenn es zum Kreativen kommt, ist es ein bisschen ungewohnt und da werde ich bestimmt ein paar Wörtchen suchen oder auf Englisch sagen müssen. Aber ich bin das erste Mal, wo ich nach New York gegangen bin, war es 2007. Und dann war ich in 2007 bis 2008 beim Architekten Praktikum in New York und dann habe ich mir so gedacht, Architektur ist nicht so mein Ding, glaube ich, ist mir ein bisschen zu langsam und langweilig auf vielen Ebenen. Also es ist super, aber war nichts für mich. Und dann habe ich entschieden, dass ich nochmal in die Uni gehe, um Master zu machen in Furniture Design. Und dann bin ich nach Eindhoven nach Holland, also zurück. Aber das war auch alles auf Englisch, also nicht auf Holländisch oder Deutsch. Und dann war ich halt in Holland und dann bin ich in 2011 wieder zurück nach New York und bin auch wieder zurück zum Architekturbüro, was eigentlich nicht der Plan war, aber das war halt so, wo ich meine Jobs bekommen habe und dann bin ich seitdem halt in Amerika.
Was war das Erste, was dich dann nach New York geführt hat? War das also der Wunsch, dort zu studieren oder war das schon, wusstest du schon, ich will irgendwie kreativ arbeiten und das ist die Kreativhauptstadt oder? Was hat dich da hingeführt?
Nee, meine Geschichte ist ein bisschen komisch. Also ich habe mit Zahnmedizin in Göttingen angefangen, was gar keinen Sinn macht heutzutage. Aber früher hat es Sinn gemacht, dadurch, dass beide meine Eltern sind Ärzte und die haben sehr viel gekämpft und gearbeitet dafür, dass die halt erfolgreich sind und überhaupt auf den Beinen stehen, selbst in Deutschland. Weil deren Geschichte ein bisschen mehr extrem als jetzt unsere oder meine oder viele heutige Jugendliche haben halt die Probleme nicht so wie früher. Also je nachdem, jetzt in Deutschland haben die nicht. Also es gibt Länder, wo die Probleme da sind immer noch. Und meine Eltern sind dann damals vom Kommunismus halt sozusagen geflohen, um halt sich ein Leben aufzubereiten in Deutschland. Und die haben halt echt viel gekämpft, gearbeitet, um uns, meinem Bruder und mir halt ein gutes Leben zu geben und dann bin ich halt so, oh cool, ich werde jetzt Künstlerin und ignoriere mal alles, was ihr da so für mich vorbereitet habt und ich glaube, das war halt, warum ich so Zahnmedizin mich beworben hatte, weil das war so, okay, vielleicht hat mein Vater doch recht, ich muss irgendwas machen, was Sinn macht, was irgendwie, wo ich Geld verdiene, jeden Monat einen Paycheck habe und nicht irgendwie kreativ und dann halt ne, auf der Straße sitze, sagen wir mal. Und und dann, wo das angefangen hat mit dem Zahnmedizin, war ich halt, ich wusste halt ganz genau, dass ich das nicht machen will. Schon von früher, ich bin immer im Garten gewesen mit meiner Oma, die halt Floristin, Blumenhändler war. Und die hat uns halt aufgezogen, mich und meinen Bruder. Und die war so meine Person, mit der ich immer viel gemacht habe und meinen Tag verbracht habe. Und das war immer bunt, ob in der Küche oder im Garten oder ihre Kleidung. Es war halt immer sehr bunt. Und die Welt von meinen Eltern war mehr schwarz-weiß, vielleicht Navy noch dabei. Aber alles war ziemlich scientific und also hart arbeiten. Und man wird schon okay im Leben weiterkommen. Ja, und dann bin ich für ein Jahr damals im Gymnasium bin ich für ein Jahr so in der 11. Klasse, dadurch, dass wir ja 13 Klassen hatten, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist in Deutschland, bin ich nach Ohio gegangen für ein Austauschjahr, um halt mehr oder weniger Englisch zu lernen. Das war halt auch wieder sehr wichtig von meinen Eltern aus. Die wollten das, die haben halt nie Englisch gelernt, dadurch, dass die es nicht durften damals und dadurch, dass es irgendwie verboten war oder restricted oder keine Optionen dafür gab, wollten die wirklich, dass mein Bruder und ich halt Englisch können. Und dann bin ich halt nach Ohio und ich bin in einer Familie gelandet. Die Mutter war früher Designerin in New York bei DKNY, Fashion-Designerin. Und das wow. Haus, komplett Poems, überall stand, also handgeschriebene Poems an den Wänden, Farbe überall, goldene Wände und Kunst und alles halt komplett die andere Welt, als wo ich aufgewachsen bin. Und auch die Kinder, also meine Host-Sister und Brother, beide sehr interessiert in Kunst, jedes Wochenende irgendwie Museum, Ausflüge nach Cleveland und ja, und das war halt so ein Schock für mich, dass es das gibt und dass das existiert und dann bin ich halt da ein Jahr gewesen, habe alle Kunstkurse, Klassen, was man da so hatte, auch außerhalb des Stundenplanes habe ich halt ganz viel Kunst gemacht und Ja, und dann wurde ich auch sehr unterstützt von allen, dass die so, ja, yeah, you're talented, you should do it, don't, you know, just, und dann war ich dann so, ja, okay, und dann bin ich zurück nach Deutschland, dann war das halt wieder komplett anders und dann ist man 17, 18 Jahre, hat man schon ein bisschen Angst, ob man da irgendwie ein Talent hat oder nicht, und ich glaube, das war halt das, was, wo ich so konfliktet war, war meine Eltern oder mehr mein Vater war so, nee, du musst halt schon was Sicheres machen. Und dann halt die Familie, die aus Ohio waren, so, no, you should be creative. Und ich glaube, das war halt wirklich schwer damals, weil ich so jung war. Und dann war ich schon im Zahnmedizinstudium eingeschrieben und alles, also angenommen, was ja eigentlich auch nicht so einfach ist in Deutschland. Und ja, und dann habe ich halt mich heimlich privat auf einer privaten Schule in Hamburg beworben. Und man musste schon ein Portfolio machen und alles. Und das hatte ich ja alles gar nicht. Und um das zu machen, ohne dass meine Eltern das halt mitkriegen, habe ich halt gefragt, ob ich nach Ohio so zu Besuch kann, halt die Gastschwester und Gastsohn besuchen kann. Und dann meinten meine Eltern, ja, klar, kannst du machen. Ja, und dann saß ich da 2 Wochen, habe die Mappe mit meiner Gastmutter da gemacht. Und die hat mir halt geholfen und mich rumgefahren.
Wow, wie geil.
Und ja, und dann bin ich zurückgekommen und habe meine Mappe nicht weggeschickt. Also ich war dann doch so, nee, macht keinen Sinn, mache ich nicht. Und dann hat das mein damals Freund, also wir waren halt Teenage Love, wie auch immer man das sagen will, der hat das damals für mich heimlich eingeschickt. Also, und wir sind immer noch in Kontakt. Also ich glaube, mit ihm bleibe ich für immer befreundet. Aber ja, der hat das damals dann halt gemacht. Und dann hatte ich die Einladung bekommen auf ein Interview. Und ja, und daraufhin angenommen worden und dann ging das so weiter.
Aber warum wolltest du den nicht abschicken? Weil du nicht zufrieden warst mit der Arbeit? Nee. Oder gesagt hast, okay, ich...
Das war immer mein Vater so im Hintergrund. So, nee, du schaffst es nicht, du kriegst es nicht hin, du wirst ein armer Künstler sein. Und jetzt auch, wo ich älter bin, weiß ich auch ganz genau, dass das halt von ihm vom Herzen kam und nicht irgendwie mich nicht so... Also er wollte mich schon unterstützen, aber auf seine eigene Art und Weise. Und früher habe ich das halt als Teenager nicht so gesehen. Da war ich so, boah, das halt, ne, was ist das für ein Support-System hier? Und ich glaube, da hatte ich schon wieder kalte Füße, das irgendwie zu machen. Und ich glaube, wenn die ganzen Menschen, die mich außen drum unterstützt haben, das nicht gemacht hätten, würde ich jetzt, glaube ich, eine Praxis in Lüdenscheid haben und Zähne machen.
Aber ich meine, irgendwann, was war denn der Moment der Wahrheit dann? Wie ging das vor sich? Irgendwann musstest du ja dann Bescheid sagen.
Ja, genau. Und dann wo ich dann den Interview-Anfrage bekommen habe von der Schule in Hamburg, war ich dann so, what? Und dann habe ich das dann halt mitgekriegt, dass das damals mein Freund weggeschickt hatte. Und er meinte so, ja, nee, er wollte halt, dass ich das da hinschicke und so weiter. Und dann war meine Mutter nur so, Gott sei Dank. Meine Mutter war dann auf einmal super froh, dass das passiert ist. Und dann war ich auch sehr verwirrt, weil meine Mutter immer so auf der Seite meines Vaters auch war. Und ich glaube, das war eigentlich nur, was man so macht, ne, als Eltern. Und sie hat mich dann dahin gefahren nach Hamburg zum Interview. Und wo ich dann angenommen wurde, war das dann halt so. Und mein Vater fand es halt nicht so spannend. Aber mittlerweile ist er sehr stolz und glücklich und alles ist gut. Aber es hat ein bisschen gedauert.
Wow. Ja, ich meine, du sagst das so mittlerweile, ne? Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass einem der Vater nicht nur im Nacken sitzt, wenn man den Brief nicht abschickt, sondern auch bei jedem Projekt, was man irgendwie so hat.
Nee, der war da einfach nicht beteiligt an dem Teil meines Lebens. Und ich glaube, das war auch so, warum ich überhaupt ihm beweisen wollte, dass ich es kann. Das war halt schon, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke und das, ich bin jetzt keine Mutter noch und ich kann jetzt nicht sagen, wie man Kinder erzieht, aber heutzutage ist das ja sehr anders, als es früher bei uns war. Und es ist das auch positive reinforcement, schon allein mit meinem Hund ist alles positive reinforcement, alles, was der Hund will, alles ist gut. Und das Gleiche ist halt mit Kids und auf einer Seite finde ich das auch gut, aber auf der anderen Seite weiß ich, wenn mein Vater anders gewesen wäre, würde ich, glaube ich, nicht den Ansporn gehabt haben, um irgendwie ihm das halt zu beweisen, dass ich es doch schaffe. Ich glaube, das wäre dann mehr so, hätte ich es nicht so ernst genommen oder ich hätte nicht so hart gearbeitet und hätte es nicht so gewollt, wie ich es wollte, wegen ihm. Und ich glaube, das habe ich schon gebraucht. Also als meine Persönlichkeit hat das gebraucht.
Du hast gerade diese Angst beschrieben, dass dein Vater hatte, ja, es könnte eine brotlose Kunst werden, viele Künstler verdienen nichts. Und wie lange warst du an dem Punkt eigentlich, dass du gesagt hast, jetzt so richtig die Paychecks und die habe ich jetzt noch nicht bekommen. Wie lange ging das?
Naja, bei mir ist es ein bisschen anders immer alles gelaufen, dadurch, dass ich immer einen Job in Amerika neben meinem Studio eigentlich hatte. Dadurch, dass ich vom Visum immer davon abhängig war und so weiter. Also ich bin halt dann das zweite Mal, wo ich zurückgegangen bin nach, also in 2008 habe ich nur $1,000 Paycheck bekommen und konnte gerade so meine Wohnung zahlen, wo ich mir ein Bett geteilt habe mit jemandem. Also ich habe mir nicht meine Wohnung geteilt, sondern ein Bett mit einer jetzt Freundin. Damals kannten wir uns noch nicht so gut. Aber
abwechselnd oder gleichzeitig?
Gleichzeitig im gleichen Bett, ja. Und das haben wir für ein Jahr gemacht, dadurch, dass wir beide haben wir, glaube ich, $1,000 bekommen als so Stipend für Internship. Und ja, wir sind sogar immer, wenn wir einen Wein uns gekauft haben, eine Flasche, sind wir sogar zum Nachbarslokal gegangen, um die uns aufzumachen, dadurch, dass wir kein Geld investieren wollten in einen Flaschenöffner. Also es waren schon, wir haben schon sparsame Sachen gemacht, um die Miete zu zahlen.
Wow.
Aber ja, da hatte ich auf jeden Fall nicht wirklich Geld. Aber da war ich auch noch in der Schule und das war so ein bisschen anders. Aber dann, wo ich zurückgegangen bin in 2011, hatte ich schon wieder ein bisschen anderes Gehalt, dadurch, dass ich nicht nur ein Praktikant war, sondern schon angestellt und so weiter. Und ja, und nebenbei habe ich dann halt, weil ich nicht in der Architektur bleiben wollte, habe ich dann mich weiter beworben, dadurch, dass nochmal zurückgehend, mein Studium war Innenarchitektur und Grafikdesign und dann später halt Furniture Design. Das heißt, ich habe so die drei Ebenen, die sehr verschieden, aber auch gleich sind, studiert. Und dann habe ich mich halt versucht zu bewerben bei Jobs, bei Startups oder Agencies und Designstudios halt mehr für Branddesign und Grafikdesign und so weiter. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch Architektur gemacht habe, vielleicht für ein Jahr, ein bisschen weniger. Und bin dann halt zu General Assembly damals gegangen, die waren ein riesen Startup. Und damals, wo ich angefangen habe, waren wir, glaube ich, 30 Leute. Und dann waren die halt sehr groß. Und vor ein paar Jahren wurden die auch verkauft und so weiter. Aber die haben als General Assembly hat als Coworking Space nur angefangen. Das heißt, ich war so ein In-house Brand Designer. Und dann haben die sich halt schnell geändert zu einer komplett Schule. Das heißt, so die haben Web Development und die ganzen neuen Kurse halt gelernt, die noch nicht so angeboten wurden damals von Universitäten. Und man konnte dann halt, egal wie alt man war, dahin, ob man 60 war oder 21. Und da war ich halt für ein paar Jahre in dem Brand Design Team und habe aber meistens die Spatial Design Projects genommen. Das heißt, die ganzen Physical Spaces, die wir aufgemacht haben, die habe ich dann halt designt und auch die Branding, was alle Stühle sind rot, weil das Logo rot ist oder wie auch immer die Konzepte waren. Und nach ein paar Jahren bin ich dann halt zu Kickstarter und habe beim Rebrand geholfen und dann bin ich von Kickstarter zu Mother Design in die Agency World und mit Clients von irgendwie von Target, was halt super Commercial Client ist, bis hin zu AIGA und vielen anderen kleinen Boutique-Clients gearbeitet und war dann Design Director und hatte mein Team unter mir und habe halt client-facing Sachen gemacht und bin dann danach zu Hugo und Marie und Rowan Co. und dann bin ich so durch die ganzen Studios in New York und nebenbei seit Kickstarter fast eigentlich, nee, sogar schon vor Kickstarter, ich glaube bei General Assembly sogar, habe ich halt mein eigenes Studio schon damals aufgemacht und nebenbei Abend, jeden Wochenende habe ich meine Sachen gemacht, weil ich die halt nicht verkaufen konnte damals wegen meinem Wiese habe ich halt die trotzdem nur gemacht und habe dann so ein Projekt angefangen, was eigentlich nur so ein Motivationsprojekt für mich war, weil ich gerade so bei Startups ist man halt in einer Firma, in einer Brand, in einer Farbpalette und das bin ich halt nicht. Ich bin halt genau das Gegenteil. Ich bin gerne unterwegs, wo andere noch nicht unterwegs waren und ich mache gerne jeden Tag was anderes. Und ja, und dann habe ich halt, mein Studio war sozusagen mein Hobby, dass ich, wo ich andere Sachen machen konnte. Und auch wenn ich kein Geld verdient habe, habe ich halt mehr und mehr halt gelernt, wer ich bin als Designer und so weiter. Und ich glaube, das habe ich halt bis 2018 nebenbei gemacht. Also Leute immer dachten, dass ich schon immer, also die wussten meistens eigentlich gar nicht, dass ich einen normalen Fulltime-Job, der sehr Fulltime ist, also nicht 9-to-5, sondern schon ein bisschen länger. Also so wie ihr, ne, in New York in kreativen Offices ist das ja nicht so wie beim Zahnarzt, sage ich jetzt mal. Und dann war ich, habe ich 2016 habe ich mich entschieden, das independently, also nur mein Studio zu machen. Und dann, um die Geschichte ganz kurz zu machen, war Nike, hat mich halt angeschrieben immer und wollte, hey, we have a job for you, we want to hire you. Und ich war immer so, nee, danke, alles gut. Ne? Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, so Nike vor, also wäre das nicht in 2016 gewesen, sondern in 2011 wäre ich halt tot umgefallen. Man würde sagen, oh Gott, Nike. Aber ich war in der Position irgendwie, wo ich sagen konnte, nee, ich will jetzt mein eigenes Studio machen, das mache ich jetzt, und hatte meine Green Card, die ich auch selbst durch mein Studio bekommen habe. Also ich habe keine Hilfe für die Green Card bekommen von irgendwelcher Firma. Ich wollte schon selbstständig sein. Und ja, und dann hat Nike ist immer zurückgekommen, irgendwie 6-mal. Und nach dem 6. Mal haben die mir halt auch einen 4-Tages-Job angeboten, damit ich mein Studium noch nebenbei machen kann. Und dann meinte meine Mutter, ach, mach das doch einfach, vielleicht lernst du jemanden kennen. Und ich dann so, ja, genau, Mama, ne? Also das ist der Grund, warum ich einen Job annehmen sollte. Und auf jeden Fall habe ich das dann angenommen und wollte es versuchen, ob das geht mit 4 Tagen Nike und dann 3 Tage Studio und so weiter. Ja, und dann habe ich wirklich 2 Monate später meinen Partner kennengelernt bei Nike. Und
die Mama hat wie immer recht.
Die Mama hat immer recht, ja. Und dann haben wir halt zusammen an einem Projekt gearbeitet. Ich war Nike New York und er war halt, der hat selbst eine Agentur, also er arbeitet nicht für Nike, sondern er hat eine Creative Agency, Enjoy the Weather, hier in Portland schon seit Ewigkeiten. Und davor hat er viele andere noch. Und er ist selbst ein Kreativer. Und ja, und wir haben uns damals da durch ein Projekt kennengelernt. Und irgendwann hatte ich dann halt Nike, Studio und Long Distance Relationship. Und und dann war ich so, ja, nee, 2018 war ich dann so, nee, ich kann es halt nicht. Und dann habe ich mich halt für mein eigenes Leben entschieden. Das heißt, mein Studio und dann halt mein Partner, mit dem ich jetzt, wir sind immer noch, also alles gut. Und ja, und dann Ende 2019 wollte ich Bi-Coastal werden. Das heißt, dass ich mehr Zeit in Portland verbringen wollte und dann halt mein Studio und Wohnung in Bed-Stuy alles noch behalten wollte. Aber das war November 2019. Ja, und dann wisst ihr ja, was danach war. Und ja, dann hat das nicht so ganz geklappt.
Du hast gerade gesagt, du warst bei Mother, bei der Werbeagentur in New York. Ich bin ja auch Kreativer, ich bin auch in der Agentur. Die Agentur, in der ich arbeite, gehört zu Omnicom, das wird dir auch sicherlich was sagen. Hast du, wieso bist du da weg? Hat dir die Arbeit für Clients nicht so viel Spaß gemacht? Oder,
Nee, das war das war so mein letzter Job sozusagen von Nike. Und ich glaube, danach, nee, ich wollte einfach selbstständig sein. Und deswegen habe ich halt ich habe 2015, glaube ich, meine Green Card bekommen. Und dann habe ich halt noch bei Mother gearbeitet und so weiter. Aber irgendwann meinte ich so, nee, ich glaube, ich habe ganz viele Anfragen für Murals bekommen. Und da musst du ja eine Woche weg sein und malen. Und es war dann mir wichtiger, die zu machen, als die abzusagen wegen einem coolen Job, super coolen Job bei Mother. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden. Aber wo ich das dann gemacht hatte, hat man ja auch nicht auf einmal super direkt Paycheck und 1000 Projekte. Und deswegen habe ich halt dann auch ganz viel gefreelanced. Und deswegen war ich Freelance bei Rowan Cohn, Hugo and Marie und so weiter. Und das heißt, durch Freelance habe ich dann halt noch weiter meine Branding-Sachen gemacht oder mein Brand-Design, aber konnte halt Projekte machen, die ich machen wollte. Ich konnte Möbel entwerfen und auch dafür bezahlen, weil ich halt einen Paycheck hatte. Und ich glaube, das war halt so die Motivation, irgendwie einfach, Freelance macht das Leben leichter oft, wenn man andere Sachen noch machen will, wegen Timing. Und ja, und viele meiner Projekte sind, brauchen mich halt on-site irgendwo. Also ob ich jetzt eine Wand oder einen Pool male, muss ich halt da sein. Und ich glaube, das sind nicht viele Agency-Jobs, die das halt so supporten würden, würde ich sagen.
Kriegst du denn noch Anfragen aus der Agenturwelt? Also heißt es hier Netflix, wir brauchen ein neues Logo. Alex, please do it.
Nee, weniger. Also ich kriege die schon noch, aber ich leite die immer weiter an Verena und Chrissy. Also
ja, Verena und Chrissy sind deine Freunde in New York, oder?
Genau, und die, ich glaube, ich, das hast du verpasst, Olli, aber Tobi, also Tobias von Schneider, der ist auch ein guter Freund von mir und meine zwei richtig gute Freunde, ich habe so drei beste Freunde in New York, auf jeden Fall sind Christina und Verena, und Verena ist mit Tobi zusammen schon seit ewigen und die haben einen kleinen Sohn und so weiter. Und auf jeden Fall, die sind beide sehr talentierte Brand- und Grafikdesigner, und ich glaube, ja, und ich leite es entweder an die weiter oder mache es mit denen zusammen in einem Bereich. Also Christina und ich haben ein Branding-Projekt gemacht für ein Gardening-Podcast und Gardening-Website. Also die sind super groß geworden in der Pandemie, also wegen Garten und ne, Home. Und da habe ich halt die ganzen Illustrations und Farben und so gemacht. Und die Chrissy hat sich halt dann mehr an die Logos und Type halt konzentriert. Und so machen wir es halt ganz oft, weil A, würde ich sagen, die sind mittlerweile auch viel besser als ich, was Type und so angeht, dadurch, dass ich halt das kaum noch mache. Und B, es interessiert mich auch nicht mehr so sehr. Also ich bin schon mehr, also die Kunst und also interessiert mich schon mehr als das andere. Also das ist so ein conscious decision, es nicht zu machen.
Du bist auch sehr gut darin, von dir abzulenken und andere Leute hochleben zu lassen. Aber das hört man ja auch, wenn man deiner Karriere zuhört und wie gefragt du eigentlich bist, seit du irgendwie den Fuß in die Agenturwelt gesetzt hast, dass du deine Arbeit unglaublich gut machst und dass du vor allem auch eine unglaubliche Disziplin hast in hoher Qualität. Und eine Sache, die ich von dir gefunden habe, die ich sehr bewundere, das ist nämlich als jemand, der Journalist ist und hauptsächlich mit Wörtern jongliert. Immer so eine Sache, wo Leute sagen, ja, du brauchst diese 10.000 Hours, diese 10.000 Stunden oder 100.000, da kannst du was super gut. Und dann sagt man als Journalist immer, ja, ist doch gut, wenn man ein Tagebuch schreibt jeden Tag. Oder als Sportler ist es gut, wenn man jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde laufen geht oder früh eine halbe Stunde schwimmen oder wie auch immer. Es gibt so viele Menschen, die wünschen sich eigentlich, dass sie was in ihrem Leben haben, was sie jeden Tag machen, worin sie dann über die Zeit richtig gut werden. Du hast tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe und nachgelesen habe, du hast eine Zeit lang jeden Tag ein Poster designt. Und zwar nicht irgendwie so Larifari, sondern diese Poster sind so cool, dass sie überall im Netz verteilt wurden, dass du interviewt wurdest, dass Leute zu dir gekommen haben und gesagt, wie machst du das? Kannst du uns mal mitnehmen in diese in dieses Projekt, das dich, glaube ich, auch so ein bisschen bekannt gemacht hat in den USA? Wie ging das?
Ja, das war eigentlich nur, ich bin, also so wie ich bin, die halt sehr schnell gelangweilt ist und nur in einer Firma für eine Sache arbeitet und was ja nicht schlecht gerade ist, aber es ist halt nichts für mich. Und da habe ich halt in 2013 gesagt, ach komm, Instagram hatte ich irgendwie 20 Followers und das waren alle so meine closest friends und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, irgendwas muss ich machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einfach jeden Tag abends ein Poster, so als mein Tagebuch, und gib mir 30 Minuten und mach irgendwas, was in den 30 Minuten halt passiert, uploade ich dann bei Instagram. Und das war auch eine andere Sache, die halt viele Designer haben, ist oder ich auch hatte, ist, dass man halt nie fertig ist mit etwas. Also man kann die ganze Zeit, dass man noch, nee, ist doch vielleicht nicht richtig und vielleicht muss man das doch nach rechts schieben oder nach links oder doch gelb anstatt grün. Und ich glaube, man ist nie wirklich so fertig oder man weiß nicht ganz genau, wann man aufhören muss oder wann es perfekt ist oder nicht perfekt ist. Und ich glaube, auch Arbeiten zu zeigen, der Welt zu zeigen, hat man auch so sehr viel Angst zu sagen, also für die Kritik, die man dann bekommt, weil irgendwas nicht richtig ist oder irgendwas schlecht ist. Und ich glaube, da war ich sehr jung noch in meiner Karriere und als Designerin wusste ich auch nicht ganz genau, wer ich bin. Und da habe ich halt gedacht, ah, okay, jeden Abend habe ich ja 30 Minuten Zeit, das kann ich machen. Ja, und die waren auch sehr schlecht am Anfang, würde ich sagen, wenn ich mir die jetzt angucke. Aber dann habe ich das halt jeden Tag gemacht und es war schon sehr anstrengend im persönlichen Leben. Das heißt, ich musste halt schnell von einer Geburtstagsfeier nach Hause, um das schnell noch vor Mitternacht irgendwie zu kriegen, hinzukriegen. Und ja, und oft habe ich dann gemerkt, dass viele Sachen waren einfach so illustrierte Sachen von dem Tag, was ich halt zum Frühstück hatte, was ich irgendwie gemacht habe, was ich für Farben gesehen habe, was ich für
Bananen oder eine
genau,
Ananas.
Also es war halt so totale banale Sachen irgendwie, die, wo ich aber jeden Tag, also auch heute noch, könnte ich zurückgucken und dir sagen, was ich an dem Tag hatte oder gemacht habe, weil das so Timestamps almost, wie so Erinnerungen waren und wie ein Tagebuch, wie du schon meintest. Und ich glaube, bei Tag 100 oder so hat's angefangen, auf einmal hatte ich irgendwie Followers und ich so, what's happening? Und dann hatte ich auf einmal Sight Unseen, von denen ich halt super, also es ist ein Blog und Magazine und von denen war ich immer sehr beeindruckt und ich fand immer alles super, was die berichtet hatten, waren, die haben mich halt angeschrieben, ob die darüber schreiben können und ich war dann so wie, okay. Und dann auf einmal, wo das dann jeder angefangen hat, darüber zu schreiben, war ich dann, okay, ich kann jetzt nicht einfach aufhören, weil das wäre ja peinlich. Und dann habe ich halt immer weitergemacht und dann hatte ich das erste Jahr bei mit 365 Tagen halt fertig gemacht und manche waren sogar irgendwie blurry, weil ich halt drei Wein zu viel hatte oder so weit. Also ich habe alles gepostet, was so, ich habe mich nie geschämt, also es war wirklich so, here you go, 30 minutes, das habe ich halt jetzt gemacht. Und ja, und dann dachte ich, nach dem ersten Jahr dachte ich, wo ich dann auf einmal irgendwie Momentum hatte, dachte ich, kann ich ja jetzt auch nicht aufhören, aber ich will jetzt nicht so noch ein Jahr machen über mich selbst, also wen interessiert das hier? Und dann habe ich halt so eine Submission-Box auf meiner Website gemacht, wo Leute, egal wer, mir yours, also deine Geschichte erzählen konnten oder irgendwas, was die mir sagen wollten, was ich visualisieren soll. Und das war halt alles, was ich geschrieben habe. Ich so, tell me your story, I want to illustrate your thing. Und da war auch kein Minimum an Characters oder Maximum. Also manche haben 3 Sätze geschrieben, manche haben 500 Seiten geschrieben. Also es war wirklich so ein Outlet für die, wo ich dachte, dass am Anfang dachte ich dadurch, dass ich damals schon viel Farbe und positive und komische Sachen, also Freude verbreitet habe damit. Ich habe nie irgendwie negative Sachen gemacht und das bin ich halt bis heute nicht. Und ich habe aber mal die meisten Geschichten oder Sachen, die Leute mir gesagt haben, waren wirklich traurig und halt schockierend oft, wo ich dann nicht wusste, was ich damit machen soll, ob ich jetzt zur Polizei rennen soll oder also wenn das ist echt, das war so ein Erkenntnis für mich, wo ich dachte so, oh wow, ich habe denen jetzt nicht gesagt, dass die mir positive Story schreiben sollen. Ich habe halt gesagt, erzähl mir, was du mir erzählen willst. Und aber ich habe gedacht, wenn die mir das erzählen wollen, die bestimmt keine negatives Poster haben, sondern vielleicht was Positives, was das halt irgendwie irgendwie auf die andere Seite bringt. Und ja, und dann habe ich das für ein Jahr gemacht und das war so meine Therapie, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte, weil ich so, nee, die hatte einen viel schlimmeren Tag, also Alex, komm, geh eine Runde laufen, alles gut. Und ja, und dann das dritte Jahr habe ich dann als Hours genannt und das waren Fragen, also Leute haben mich Fragen gestellt und ich habe die Antwort sozusagen verbildlicht. Und dann das letzte Jahr war the election year of Trump and Hillary. Und dann habe ich da gedacht, okay, mache ich halt ein Jahr über die Frauen, also hers. Und dann war das ein Projekt, also die Poster waren dann über Frauen, die dich in deinem Leben irgendwie beeinflusst haben, auf guter Weise, schlechter Weise, wie auch immer. Und ja, und dann war das so das letzte Jahr, weil dann hatte ich schon 1460 Poster und kaum Zeit so eigentlich irgendwie für alle zum Leben, dadurch, dass mein Tagebuch ist ein bisschen einfacher, dadurch, dass ich nicht drüber nachdenken musste, aber mein Tag, ich bin zur Arbeit unterwegs beim Kaffee, habe ich mir so die Submissions durchgelesen, dann den ganzen Tag drüber nachgedacht und dann bin ich abends nach Hause gekommen und meinte, okay, heute mache ich die von Olli und habe mich dann da hingesetzt und dann war das schon manchmal mehr als 30 Minuten, aber auch nicht viel länger, dadurch, dass ich nicht viel Zeit hatte, aber dadurch, dass jemand anderes als ich auf der anderen Seite gewartet hat, war das dann ein bisschen mehr so, so real. Also das war dann mehr so, okay, ich muss es machen. Ich habe keine andere Wahl.
In Auftrag.
Genau, der Olli hat sich hingesetzt und der hat seine Zeit da verbracht. Also muss ich das jetzt auch machen. Ja, und das habe ich dann für 4 Jahre gemacht.
Also ich habe mir gerade mal ein paar Sachen parallel angeguckt von diesem A Poster a Day. Und Felix sagt immer, wir müssen Bilder bei unseren Zuhörern schaffen, damit sie sich auch das vorstellen können. Also du hast unter anderem hast du Himbeeren so angeordnet, dass sie zusammen wie so eine Art Magnum ergeben, so ein Eismagnum. Dann hast du ganz witzig, du hast eine Waffel genommen, auch von einem Eis und hast da aber einen Oktopus oben drauf gestellt, habe ich gesehen. Also sieht extrem cool aus.
ich habe eine Ananas gefunden, die oben wie eine Ananas, ja, unten sieht, aber unten wie ein rohes Ei. Und gerade irgendwie dabei ist, auf so einen Betonboden zu fallen. So ist mir das zumindest vorgekommen.
Meine Freundin ist auch Designerin und das ist jetzt nicht mal schnell gemacht. Ich frage mich, wie hast du eine Technik entwickelt über die Zeit, dass du, weil du sagst, du hast eine halbe Stunde Zeit dir genommen für so ein Bild, dass du super schnell so eine Idee entwickelst? Also wie sah deine Technik aus? Weil ich weiß, wie schwierig es ist, jeden Tag kreativ zu sein.
Ja, am Anfang war es, also sieht man auch, waren die ein bisschen mehr einfach nur Graphics, also ne, irgendwie Vector-Graphics zusammen mit Gradient, mit Kreis drumherum oder wie auch immer. Und ich glaube, wo ich dann schon mehr so spezifisch sein wollte, habe ich lizenzierte sozusagen Photographs, Shutterstock oder wie auch immer, wie man dann die alle nennt, mir dann eine Banane besorgt sozusagen. Und dann habe ich die halt auseinandergenommen oder manipuliert. Und ich glaube, an das halt, ohne das würde es halt auch nicht gehen, weil ich könnte jetzt schlecht ein Fotoshoot von einer Banane in 30 Minuten machen. Und ja, und das war, da war ich aber auch immer sehr offen. Also wenn Leute mich gefragt haben, woher kommt der Elefant? Also ich war jetzt nicht in Afrika Elefant fotografieren, sondern der kommt aus dem Internet, aber ist alles legal und licensed und so weiter. Und ja, und das war so die Methode, die am meisten halt mir geholfen hat, dadurch, dass ich die Assets irgendwie schon hatte und dann manipulieren konnte auf die Geschichte oder wie auch immer man das machen konnte. Und sonst wäre es halt eigentlich gar nicht möglich gewesen, das in der Zeit zu schaffen. Ja, und bis heute, also und irgendwann wurden die dann auch ein bisschen mehr, also im dritten, vierten Jahr sieht man schon ein bisschen mehr so Sachen, die ich auch heutzutage noch mache. Und viele von denen sind auch zu Teppichen geworden und so weiter. Also das sind schon welche, die so mich definiert haben als wer ich bin, so als Designer und Künstler. Und das war auch für mich so die Exercise jeden Tag, irgendwie mich zu wiederzufinden, was ich eigentlich mag oder nicht mag. Und und heutzutage sogar in meinem Shop werden die ziemlich oft noch verkauft, wo ich mir immer denke so, okay, it's still going, that project. Aber ja, das stimmt, das Projekt hat auf jeden Fall so die Tür mir aufgemacht, dass ich also bekannt geworden wurde. Und das heißt, was ich danach produziert hatte, sozusagen von, ob es Furniture oder Murals waren oder wie auch immer, hatte ich aber schon so die Audience halt davon aufgebaut und die hat mir sozusagen die Tür geöffnet und dann konnte ich halt sagen, ah cool, hier hab Schuhe gemacht, ah cool, die hat Schuhe gemacht. Ne? Also das war dann so meine Open Door to everything almost.
Gibt's bei dir Momente, wo du so vor einem weißen Blatt stehst und dir nichts einfällt?
Nee, ich glaube nicht. Nee, das hatte ich noch nie.
Wow.
Ich habe jeden Tag irgendwelche Ideen. Und
hast du gerade jetzt, während wir reden, ein Bild im Kopf? Also wenn wir dir jetzt einen Stift in die Hand geben würden oder einen Pinsel?
Ja, zurzeit denke ich eigentlich am meisten, wo ich mein Studio, meine Arbeit auch drauf fokussiere, ist Public Art, also Public Sculptures. Dadurch, dass, was, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen hattet in Miami. Ich hatte da in 2021 habe ich 21 Skulpturen waren das, glaube ich, für Design Miami und für Miami Design District entworfen und auch gebaut und dahingestellt sozusagen. Aber was das Coole war nicht, dass die da waren, sondern das Coole war die Menschen, die damit halt Spaß hatten. Menschen, die Kinder, die drauf rumgeklettert sind oder Menschen, die Selfies gemacht haben oder es, ja, dass die alles drumherum war halt, was ich halt super fand. Und ich habe jetzt auch letztes Jahr einen Spielplatz entworfen für eine Competition, habe immer noch nicht zurückgehört, aber es ist halt also das Design to be interactive und Art to be interactive und nicht halt so precious, do not touch. Also das ist nicht so, was ich mache, sondern ich mag schon, wenn Leute Freude an meiner Arbeit haben. Und ich glaube auch durch das Post-A-Day-Projekt bin ich auch so, ich will nichts Negatives in diese Welt setzen. Es gibt halt viel zu viel Negatives in der Welt. Das heißt, dass wenn ich was mache, dann soll es positiv sein und auch Leute Freude bringen. Und ich glaube, mit meiner Arbeit mag es irgendwie jede Altersgruppe. Also meine Oma findet es super, aber meine Nichte auch. Also ich glaube, das ist halt, was ich mag, dass es halt so naiv und so colorful und naiv irgendwie ist. Und ja, und ich fokussiere mich halt sehr, sehr an die Public Sculptures und ich habe eine Submission gewonnen für Vancouver in Canada für nächstes Jahr und für 2029, weil die Timelines sind ein bisschen anders bei Public Sculptures. Und da mache ich fünf Permanent Sculptures, also für die City of Vancouver. Und das ist halt, was mich sozusagen zurzeit so am meisten irgendwie fokussiert. Und heute Morgen hatte ich auch, eigentlich bin ich immer ziemlich alleine und ich habe nur eine Designerin, die ab und zu mir hilft und die ist in Paris und die habe ich heute Morgen um 8 angerufen und meinte, hey, Cole, ich habe eine gute Idee. Also ich glaube, wir brauchen nicht nur so die Skulpturen, die wir jetzt machen, sondern ich brauche eine Skulptur, die irgendwie auch Shading und mehr so architectural ist und wir müssen irgendwie ein paar entwerfen, die irgendwie sowas haben und nicht nur Totems sind, sondern schon mehr spatial sind. Und das bringt mich halt wieder zurück in die Architektur, wo ich angefangen habe früher. Und das war, damit bin ich heute Morgen aufgewacht. Und das ist halt so, das ist halt so, was ich, und heute bestimmt nach dem Podcast setze ich mich hin und skizziere, was ich mir da so ausgedacht habe, weil sie in Paris war so, yeah, I think I know what you mean, aber nicht so ganz genau. Und deswegen wollte ich, musste ich mich kurz hinsetzen, um das irgendwie sozusagen.
Cornelia. Unke, so. Die Master-Autorin, die wir auch im Podcast hatten, hat gesagt, in der ganzen Wohnung liegen Notizbücher rum. Also in jedem Zimmer hat sie ein Notizbuch, weil falls ihr was einfällt, muss sie sofort das aufschreiben und bleibt den ganzen Tag in diesem Flow und sucht sich so irgendwie ihre Geschichten über den Tag zusammen. Hast du auch so eine Methode? Hast du Ton in jedem Zimmer und formst dir dann einen neuen Teil der Skulptur, wenn dir da gerade was einfällt? Oder wie machst du das?
Nicht, das ist eine lustige Frage, denn mein Partner und ich, wir sind beide eigentlich so, dass wir jedes Meeting also komplett wissen, also wann es ist. Und ich habe, klar, habe ich einen Kalender, aber ich gucke mir den kaum an. Oft bin ich auch, also passt es auch, manchmal vergesse ich irgendwas, aber mit To-Do-List, also ich habe jetzt keine To-Do-List, also ich weiß ganz genau, welche 20 Sachen ich heute machen muss oder welche Abgabe wann ist, wann nächster Mural ist, also es ist bei mir alles so im Kopf drin und ich glaube, das Skizzieren ist mehr eigentlich für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, um denen halt das zu zeigen, was in meinem Kopf drin ist und bei jetzt meiner Designerin Paris, die kann das dann irgendwie ein bisschen weiter untersuchen und Ideen finden. Und dann habe ich aber auch noch meinen jemanden, der 3D für mich macht und der muss ja auch alles verstehen und so weiter. Und das sind eigentlich mehr, die Skizzen sind eigentlich mehr für die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, also für mich. Also ich habe kein Notizbuch oder sonstiges.
Alles im Kopf, was du machen alles im musst. Kopf. Wow.
Ja. Sehr deutsch.
Ja, das ist leider bei mir ein bisschen anders.
Ich habe mir diese Skulpturen, die muss man jetzt auch nochmal beschreiben. Also das sind so, also einmal habe ich gesehen, das ist wie so ein Donut, der, also ich würde ihn als Donut bezeichnen, das hat mich daran erinnert, ich hoffe, ich trete dir nicht zu nahe damit, der dann verbunden ist mit so einem, ich sehe auch wieder ein Eis da drin in der anderen Skulptur, so ein halbes Eis, verwoben sind, die Schwerkraft ausgehebelt haben und die stehen dann mitten in der City in Miami, so gefühlt. Genau. Wie lange brauchst du für so eine Figur zu bauen? Weil das sind ja, also ich habe da einen Mensch daneben gesehen, die sind riesengroß, die Skulpturen.
Ja, also die riesengroßen Public Sculptures sind halt, machen wir nicht, also mache ich nicht, sondern die werden also schon wirklich beim Manufacturer produziert mit Fiberglas und so weiter. Also okay. Die haben eine Stahlkonstruktion, die müssen 3 Fuß im Beton, also im Ground sozusagen sitzen und dürfen nicht umfallen und dürfen, also das sind ganz viele Regeln, was das angeht und das könnte ich halt selbst gar nicht machen. Aber bis so 6 Fuß, also was ist 6 Fuß, so 1,70, 1,73, so, nee, 1,75, irgendwie sowas, Zentimeter, so die kriegen wir schon alleine hin im Studio, aber die sind dann nicht wirklich für Outdoor, also fürs Draußen, für Public gedacht, sondern schon mehr für dein Wohnzimmer oder für Sammler, die halt die Skulpturen sammeln. Die machen wir dann schon in-house, aber die richtig großen Public Sculpture, das ist, die sind ja auch die Budgets für sowas ist ja auch sehr hoch und es ist sehr teuer und es muss halt dann auch 60 Jahre halten. Also das sind schon ganz andere Verträge auch, die man mit verschiedenen Anwälten hin und her, also das ist schon ein bisschen anders alles und dauert ewig.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir, wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören, Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Vor einem halben Jahr ungefähr gab es eine Magazingeschichte über dich und deinen Partner im Domino-Magazin. Ah, ich glaube, Das ist so ein Interior-Design-Magazin. Die Überschrift hieß Mural, Mural on the Wall. Und dann stand unten drunter, when multidisciplinary artists, anscheinend die Job-Description allein ist natürlich schon sehr schön, and designer. Alex Prober left New York City for Portland. She filled a soaring modern house in the woods with her signature explosive use of color. Also das ist ja schon ein Gedicht, diese Unterschrift für diese Geschichte. Kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal mitnehmen in dein Haus? Also erstmal a soaring modern house in the woods. Was bedeutet das genau? Und explosive use of color. Gut, wir sehen das grüne Regal und den pinken Tisch hast du erwähnt. Aber nimm uns mal bitte mit in dein Haus von, wenn man davor steht, nach innen. Was genau passiert da?
Ja, also das Haus ist in Forest Park, was halt ein Forest in Portland ist, also in Portland Stadt, aber es hat halt, ist sehr hoch, also ich glaube, das ist irgendwie über 1000 Feet hoch und sind überall nur Wanderwege und Grün und Rehe und so weiter. Und das Haus ist eigentlich nur eine schwarze Cube-Box, also wirklich nur eine Box und von außen sieht es einfach sehr modern und schwarz und minimal aus. Und dann kommt man rein, was auch noch ein bisschen minimal ist. Aber es sind halt Double-Story-Windows und auch sehr viel Licht. Das war halt mir sehr wichtig, dass ich bin halt vom Wetter sehr, also meine Laune kommt immer so vom Wetter, hängt vom Wetter ab. Und in Portland so ist es oft grau im Winter. Und ich wollte schon irgendwie Licht haben. Und auch wenn es grau ist, kommt immer noch Licht durch die Fenster. Das heißt, also man kommt so rein und man ist so halb im Wohnzimmer, halb in der Küche und da sieht man halt schon Farbe. Also wir haben, ich lebe auch in meinen Produkten, also ich habe meine Teppiche oder Pillows und die haben wir überall, aber es und meine Malereien, aber ich habe auch viel Kunst von anderen Künstlern, die ich gut finde und ich sammle auch, schon seitdem ich jung bin, sammle ich künstliches Essen, das heißt halt eine Pizza, die nicht echt ist und so weiter. Und das habe ich halt damals immer schon mir mitgenommen aus verschiedenen Ländern. Also ich war in Italien und dann gab es eine Marmor Knoblauchzehe und so weiter. Und heutzutage, jetzt in den letzten paar Jahren ist es wirklich sehr trendy geworden, aber ich habe das jetzt schon wirklich ewig gemacht und man findet halt ganz viele verschiedene Sachen so im Haus und wir haben einen Hund und der von dem lassen wir uns auch immer eine Skulptur jedes Jahr machen und eine Skulptur davon ist eine Riesenbank, die ist eine Bench bei der Couch, also man drauf sitzen kann, aber das ist halt er, also der Hund. Und da ist schon alles weiß eigentlich an den Wänden, aber es ist aufgefüllt mit Farbe und mit Gegenständen. Und wenn man dann hoch ins Schlafzimmer gehen würde, da ist halt alles angemalt von alle Flächen, die man sich vorstellen kann im Schlafzimmer und Badezimmer. Wow. Ist halt meine Murals und da gibt's halt keinen Inch, was nicht angemalt ist. Und das war auch so sehr, mir sehr bewusst, weil man nicht so viel Zeit da oben verbringt, sondern man geht ja wirklich nur duschen, schlafen, wie auch immer. Und ganz viele Freunde oder meine Eltern meinen, oh Gott, das wird da viel zu crazy sein, wie kann man, aber wenn man da wirklich ist, ist es halt eigentlich super, macht einen viel ruhiger. Und die Farben, die ich auch gewählt habe, sind jetzt nicht irgendwie super bunt. Also schon mehr so in den Brauntönen, in den warmen Tönen, dass man halt irgendwie einfach sich so eine wärmer fühlt, sage ich jetzt mal.
Also wenn du morgens aufwachst, dann siehst du nicht irgendwie wie die meisten Menschen vielleicht ein Fenster, eine weiße Decke und eine Lampe oder so, sondern du siehst ganz viele Farben und Formen sofort. Das ist das Letzte, was du siehst abends und das Erste, was du siehst morgens. Genau,
ja, und mein armer Partner auch.
Ich wollte gerade sagen, weil der ist ja auch Designer, das hast du aber alles gemacht.
Er lässt mich alles machen, aber er ist auch Designer, er ist mehr wirklich, also er ist Design Technology, also er ist Designer, aber er macht wirklich mehr so Design Technology und Moving Walls und für die Miami Sculptures hat er auch für mich den AR App gemacht, wo die Menschen das halt sich im Wohnzimmer selbst aufbauen können mit VR oder AR, ich glaube VR. Mhm. Ja, und er macht halt schon viele coole Sachen auf jeden Fall, nur ich sag immer, ich bin analog und er ist halt digital, das ist so die beste Sache, die uns so irgendwie anders macht, aber er seitdem er mit mir ist, zieht er auch Farbe an. Also es war jetzt, also ganz viele Freunde sagen dann, ah, so nice, he's wearing color. Und ich dann, aber erst seitdem er halt mit mir ist, ist er so, dass er, ah, okay, Farben sind cool, Teppiche sind cool. Und wir hatten letzte Woche einen Praktikant, 16-Jährigen, also er hat einen Praktikant aus von seinem ersten Businesspartner noch damals, der Sohn, und der ist hier aus Denver hingekommen und sollte eigentlich mit Ian Praktikum machen, aber der war mehr so bei mir im Zimmer die ganze Zeit und immer wollte mit den Teppichen unterwegs. Und er war halt total beeindruckt von Farben. Und ich glaube, er als 16-Jähriger hatte halt noch nie so die, der wusste halt, dass er Design ganz cool findet, aber er hat halt, er war so fasziniert, dass man so viel mit Farben hinkriegen kann und dass Farben halt nicht unbedingt jemanden verrückt machen müssen, sondern dass die auch genau das Gegenteil sein können. Und ja, und dann hatte Ian auch ein Gespräch mit ihm, meinte sie, ja, ich wusste auch früher, vor Alex wusste ich auch nicht, wie cool Teppiche sein können. Also es war wirklich so interessant, weil ich glaube, dass, obwohl er Designer ist, ist er schon ziemlich anderer, also ein bisschen anders als ich. Und ich glaube, er freut sich, dass er halt ein Haus hat, das bunt ist und ihn, also er mag ja meine Sachen zum Glück, also sonst wäre es ein bisschen schwer.
Träumst du auch Farben? Also kann es dir passieren, dass du morgens aufwachst und sagst,
Ich träume keine Farben, aber ich träume Solutions, also Lösungen. Ganz, aber das habe ich schon immer, auch im Studium. Also wenn ich irgendwie stuck bin oder irgendwas nicht hinkriege oder nicht weiß, wie das funktionieren könnte, oft träume ich davon, also von der Lösung. Mhm. Aber nicht so, nicht wirklich Farben.
Der Ursprung dieser Farben, wohin geht der eigentlich? Also hat das mit deiner Kindheit zu tun, mit deinem Aufwachsen, oder wo hast du das zum ersten Mal gemerkt, dass das irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Teil deiner Persönlichkeit ist?
Das ist halt alles meine Oma eigentlich, dadurch, dass sie so mein einziger Kontakt war mit Farbe, weil, wie gesagt, ganz am Anfang das Haus von meinen Eltern, oder wo ich aufgewachsen bin, nachdem ich irgendwie 8 oder 9 war, war alles schwarz-weiß mit irgendwie dunkelblauen Gardinen. Ich glaube, das war halt wirklich so, dunkelblau war so die Farbe, die man so hatte bei uns im Haus. Und alles war ziemlich so klinisch, also clinical. Also ich weiß gar nicht, ob das war nicht irgendwie extra von meinen Eltern oder meiner Mutter so gemacht, aber die bis heute, die hat jetzt endlich, ich glaube vor 2 Jahren, meinen ersten Teppich, wie sich, die brauchte einen neuen Teppich, meinte, ja, okay, Alex, dann mach mal einen Teppich, ne? Und das hat aber echt ewig gedauert, weil die ist nicht so interessiert daran, irgendwie an Interior Design oder an so Sachen. Und ich glaube, das war nie so ein Fokus bei uns im Haus. Und meine Oma da aber dagegen, wegen ihren Blumen und wegen ihrem Garten. Und das war halt so die Farbe. Und viel meiner Arbeiten sind halt auch inspiriert bei der Natur und den alltäglichen Patterns, die man so findet. Und meine Oma bis heute noch trägt auch ziemlich oft so gestreift mit Blumen und also Muster, so Pattern on Pattern. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob die das extra macht, aber vor ein paar Jahren hatte ich eine Gallery Show in New York und da hatte ich auch die ganzen Bilder an meine Oma gewidmet und jedes Gemälde war halt inspiriert bei einem Foto oder einer Memory, die wir halt zusammen hatten. Und ganz viel waren ihre Kleidung war ganz viel da, auch wenn man das jetzt, wenn man sich die anguckt, sieht man das nicht so ganz genau, man müsste das Foto halt davon sehen, um das irgendwie so zu verbinden, aber es war so eine Hommage zu meiner Oma, dadurch, dass ich, glaube ich, den Kontakt zu der Natur und den Farben halt ohne sie nicht hatte.
Und deine Oma lebt noch?
Ja, die
wow.
Topfit, ja, also das Einzige, was ihr wehtut, ist ihr Knie, und dann bin ich immer nur so, ja, solange es dein Knie ist, alles gut. Ja, nee, sie hat auch wegen mir, dadurch, dass sie mich und meinen Bruder auch aufgezogen hat, sind wir auch sehr nah. Und sie hat auch wegen mir damals sich ein Smartphone besorgt und ist bei Instagram und hat WhatsApp und so die ganzen Sachen und liked immer alles. Und ja, und wir reden halt fast jeden Tag. Ich rufe sie immer an, wenn ich mit meinem Hund draußen bin morgens, dann rufe ich sie an, weil es wegen den 9 Stunden ist es dann halt schon abends, aber für mich ist es halt gerade morgens, ich gehe mit dem Hund raus und ja, also meine Oma weiß immer ziemlich alles, ja.
Wie nennst du deine Oma?
Also Babcia. Also
Babcia, das ist auf Polnisch. Polnisch,
genau. Ja.
Und die lebt auch in Polen?
Ja. Nee, die lebt in Deutschland, die ist damals halt auch dann, nachdem ich geboren bin, ist sie dann auch nach Deutschland gekommen, um halt uns aufzuziehen sozusagen. Und ihren Blumenladen hatte sie aber in Polen und hat den damals aufgegeben wegen halt uns, dass sie halt nach Deutschland kommen konnte. Und dann dachte ich mir immer, meine Oma war halt immer alt für mich, also schon immer. Aber die war ja gar nicht so alt. Die war gerade erst so in, die war so in den 40ern, wo die halt dann nach Deutschland gekommen ist. Und dann dachte, und halt zwei Kinder, die, also Enkel aufzuziehen, also schon, also ich bin fast 40 und könnte mir das jetzt nicht so vorstellen, dass ich das jetzt mache und meine Karriere aufgebe und dann irgendwie, ne? Aber es war halt immer meine Oma und für mich war sie immer alt und dann habe ich halt nie drüber nachgedacht, aber ja.
Wow.
Hast du eigentlich einen lieblingsdeutschen Künstler? Du lebst jetzt in Amerika, aber wir hatten, Felix und ich, hatten kürzlich einen deutschen Künstler zu Gast hier, Christoph Niemann, den du vielleicht auch kennst. Felix und ich sind beide große Fans. Hast du selbst einen?
Ja, ich glaube, er ist nicht deutsch, aber er hat ganz viele Sachen in Deutschland. Ich glaube, weil das war so mein erst, weil ich komme aus Lüdenscheid, das ist halt im Sauerland und nicht, das ist eine Stunde entfernt von Köln. Und ich bin mit dem Eiscreme aufgewachsen, das ist ein riesen Eiscreme geschmolzen. Das
war so, ja, am Neumarkt.
Genau. Und das war so mein, auch so, warum ich die Fake Foods und alles so gut finde. Und das ist halt Klaas Oldenburg, aber er ist halt Swedish born American sculpture. Aber das, ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt deutsch ist, aber das war so meine erste, so oh wow, das ist Kunst, da ist ein Eis auf dem Haus, das ist sehr cool. Das war so, das war halt ich als Kind sozusagen. Und eine polnische Künstlerin, Alicia Quade, finde ich halt super und ich fand sie halt schon immer sehr gut und sie macht ja viel Public Art und viel mit Marmor und allem und ich weiß nicht, ob ihr die euch was sagt, aber in einem Kanada-Projekt, wo ich die Skulpturen mache, ist sie im Nebengebäude und dann, also ihre Skulpturen und da war ich so, oh wow, das ist voll cool, also dass die jetzt auch sich für mich entschieden haben, aber dann auf der anderen Seite ist Alicia Quade und das ist halt, also es war schon so ein Moment für mich, wo ich dachte, so oh cool, wenn das irgendwie bald irgendwann installiert ist, das Problem mit Public Art ist halt, wie gesagt, das dauert ewig, auch wenn ich schon vor 2 Jahren wusste, dass ich das mache, es dauert halt Jahre und das ist halt immer in der heutigen Zeit mit Instant Gratification und Instagram ist das halt ein bisschen so, ne, man wartet und will das eigentlich jemandem zeigen, aber man kann es nicht. Aber sie ist auch, und sie ja, polnische, also als ich als Deutsch-Polin, ja, würde ich sagen, sie auf jeden Fall auch. Aber ja, Klaas fand ich immer super. Ich glaube, der ist ja auch erst vor kurzem verstorben.
Olli, wir haben uns ja gerade erst gesehen in Köln. Ich bin am Tag danach über Neumarkt gefahren und habe das gesehen, auch, muss ich zugeben, auch zum ersten Mal so richtig mit wachen Augen und dachte, das ist wirklich unfassbar. Jedes Mal, und ich glaube, es wird mir jetzt jedes Mal so gehen, wenn ich an dieser Klaas Oldenburg Eiscreme vorbeikomme, weil das auch so plötzlich kommt. Also Köln ist ja nicht irgendwie übersät mit moderner, urbaner Kunst, sondern eher das Gegenteil. Und
was?
Naja, schön ist Köln, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob Köln dafür bekannt ist, schön zu sein. Aber dieses Eck ist natürlich irgendwie so eine Ausnahme.
Schöne Menschen. Ja. Nee, oder? Ich fahre da jeden Tag mit dem Fahrrad vorbei. Und witzigerweise, als ich mir deine Skulpturen angeguckt habe in Miami, da gibt es so ein bisschen vielleicht auch wechselseitige Inspiration, aber das hat schon ein Stück weit dran erinnert. Was mich interessieren würde, ist auch, jetzt machst du diese Skulpturen, machst Kunst, du hast Instagram. Du hast die Poster gemacht. Was beschäftigt dich von all diesen Kreativarbeiten aktuell am meisten? Sind das die Skulpturen? Sind das die Aufträge für die Städte?
Ja, also die Skulpturen sind schon wirklich, also ja, viel meiner Zeit. Und ich weiß nicht, ob ihr meine Pools gesehen habt, die ich auch in Palm Springs
ja,
und so.
Ja.
Auf jeden Fall, die Pools sind halt auch ein großer Bereich. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen Zeit damit verbracht in den Jahren, einen besseren, also andere Möglichkeiten zu entwickeln, wie man die Pools halt für immer auch so machen kann. Das heißt, jede Farbe, auch wenn es Poolfarbe ist, da gibt's halt UV-Licht und Chlor und Salz und wie auch immer. Und es ist halt nicht für immer. Also es ist da, also es geht dann schon, die Farbe geht so langsam weg nach 5 Jahren, wie auch immer. Das heißt, die verlässt den Pool nicht, sondern die Intensivität von der Farbe ist halt nicht so wie am Anfang. Und das ist halt eine Sache, die man halt Klienten anbieten kann, die halt schon einen Pool haben, der irgendwie jetzt nur aufgepäppelt werden muss, weil dann ist ja, ob man den jetzt weiß anmalt oder blau, ist das ja dann egal. Und da habe ich mich halt mit, arbeite ich auch mit einer Firma zusammen, wo ich halt verschiedene, wir machen zusammen Pool Paints, also die halt dann auch viel länger halten, und wir machen halt die ganzen Tests gerade, dass man das halt anbieten kann. Aber ich habe auch noch 2 Pools, die ich dieses Jahr mache. Eins ist gerade im Installation-Zeitraum, und da sind handgemachte Tiles, die Tiles sind Shapes, und die werden dann sozusagen als ein Puzzle zusammengelegt, als mein Kunstwerk in den Pool, und dann mache ich 2, und das ist halt ein bisschen teurer, dadurch, dass es Fliesen sind, aber als handgemacht, aber das ist auch ein Projekt, an dem ich schon 2 Jahre arbeite, und es ist immer noch nicht installiert, also.
Als ich das erste Mal diese Pools gesehen habe, das sah so wahnsinnig geil aus. Ich habe mich gefragt, erstens, wer sind die Auftraggeber? Also was sind das für Leute, die das bestellen bei dir? Und zweitens, was kostet das denn eigentlich, wenn ich frage, Alex, kannst du mir auch mal meinen Pool gestalten?
Ja, also das kommt halt, kommt auch ganz viele Sachen drauf an. Also es kommt von auf die Größe des Pools an, es kommt drauf an, wie der Pool angefertigt ist oder was die Schicht ist. War das ein Salz- oder Chlorwasserpool? Also das ist halt ganz viele Sachen, die drauf ankommen. Da muss man dann auch sehr vorbereiten dafür, um es überhaupt anzumalen. Und die Kosten sind halt unabhängig von mir. Also man stellt dann jemanden an, der das halt alles macht, bevor ich dann halt überhaupt was machen kann. Und da kann man jetzt nicht wirklich so, es kann alles von irgendwie 20.000 bis 100.000 sein. Also es kommt wirklich, da gibt es keine so 1:1 irgendwie Mathe, wie nennt man das, irgendwie so eine Lösung für. Und es kommt immer alles drauf an, ist der Pool irgendwie gerundet oder ist der viereckig, hat der Treppen, hat der einen Hot-Tab, hat der, also es ist halt, ist der in Palm Spring, wo es halt super heiß ist die ganze Zeit, ist der im kalten Bereich. Und ich glaube, deswegen gibt es da keine so eine Formula dafür, das irgendwie so zu sagen. Und die Klienten, ja, es sind halt Klienten, die einen Pool haben. Das ist halt schon eine Sache, die man haben muss. Aber jetzt zum Beispiel mit den Ceramic-Teils, die halt schon echt viel teurer sind, dadurch, dass die komplett handgefertigt sind. Und ich habe auch ein paar von meinen Prozessen bei Instagram, wo ihr das finden könnt. Das ist also wirklich alles sehr viel Arbeit und dauert nur ein Jahr, das die zu machen sozusagen. Dann werden die alle auch noch handgepackt und nummeriert, und das ist halt so ein Riesenpuzzle. Und da ist ein Client von mir, ist ein NFL-Player, also in Florida, und der ist halt Football-Player, also seine Frau findet's gut. Und meine andere Klientin, die gerade in Miami ist, die, wo der erste Pool halt so installiert wird, ich weiß gar nicht, was sie macht. Sie ist halt super nett und baut ein komplett neues Haus, hat 2 kleine Kinder, macht Flugschein oder Führerschein, hat ein Flugzeug. Also das sind halt Leute, die sich halt sowas leisten können auf jeden Fall.
Cool. Jetzt hast du aber nicht gesagt, was es kostet. Also mal ein Beispiel vielleicht?
Nee, also jetzt mit dem, wie ich gerade meinte, es kann alles von 20.000 bis 100.000 sein. Also es ist halt wirklich, kommt auf den Pool drauf an, wie das ist. Und mit den Fliesen, da sind bei einem Standard so normalen größeren Pool in einem Privatshaus, da sind die Fliesen alleine 100.000, glaube ich, nur um die Fliesen zu machen. Also das ist nicht, was ich verdiene, sondern die Fliesenmacher sozusagen. Also sind schon Projekte, die halt mehr Geld kosten auf jeden Fall. Mhm.
Gibt es ein Projekt, was so noch so am Horizont schwebt oder was du gerne mal umsetzen würdest, was du schon seit Jahren im Kopf hast, so ein Traumprojekt?
Ich wollte schon immer so ein Prober Home halt, das hört sich jetzt doof an, so ein Prober House haben, wo halt alles von mir designt ist, von den Griffen zu den Griffen zu den Schaltern, Lichtschaltern, nicht nur Möbel, sondern halt die ganzen anderen Details, die ein Haus hat. Also das war, wollte ich schon immer haben, aber dafür braucht man bestimmt ein Haus und einen Investor und so weiter und ganz viele Sachen.
Du, unsere Community hört ja zu. Also Felix, wir haben doch sehr ansehnliche Leute, die zuhören. Also wenn jetzt jemand da gerade da ist und sagt, er würde gerne zusammen mit Alex Prober ein Haus.
Genau.
Also er stellt dir ein Haus hin nach deinen Wünschen und du darfst das Design. Der soll sich doch bitte bei felix@wunderbartogetherpodcast.de melden und Olli kriegt die Provision. Nein, Quatsch, nein. Nee, aber ja.
Ungefähr so.
Nee, und was ich vorhin schon angemerkt hat, hatte ich will halt, dass Leute mit meinen Arbeiten halt interagieren und Spaß haben und deswegen war Spielplätze sind halt auch ganz, also ich will sehr gerne einen Spielplatz haben und ich habe einen Design komplett von irgendwie, ich glaube, wir haben 80 oder 70 Spielobjekte in dem Spielplatz designt und alle sind halt auch per Standards und Security und wie auch immer, das, was man da machen muss, alles, dass ein Kind da nicht stecken bleibt oder ein Kopf oder wie auch immer. Und das war für eine Competition, also für eine Architectural Competition und das war vor einem Jahr, also im Juni vor einem Jahr und das haben wir haben immer noch nicht zurückgehört. Das heißt, wir wissen nicht, ob es ein Ja oder ein Nein ist. Zurzeit ist halt maybe, aber Playgrounds sind auf jeden Fall, was ich gerne machen würde.
Ich wollte dich noch kurz zu Farben befragen. Gibt es eine Farbenkombination, die für dich gar nicht geht?
Nee, das existiert nicht, glaube ich. Also ich finde Farben, oft sind Farben, die Leute oder Menschen nicht, die denken, die gehen nicht zusammen, gehen wirklich gut zusammen. Ja. Also ich glaube, wenn man sich auch meine Arbeiten anguckt, ich glaube, da sind halt nicht viele, viele Sachen, also ich finde, die funktionieren alle. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute das nicht so finden. Aber ganz viele Menschen sagen immer, blau oder navy und schwarz passen nicht zusammen oder braun und schwarz passen nicht zusammen. Aber es sind halt, oder halt ein grün und rot oder Olivfarben ne, mit einem Curry-Ocker-Farben. Und ich finde, das ist halt, die gruppieren, also es kommt immer drauf an, wo es ist und wie es zusammen halt lebt und die Harmonie davon und nicht generell, man kann nicht generell sagen, nee, die Farbe passt nicht mit der, sondern es geht wirklich nur um, wie die halt zusammengesetzt sind. Aber dann gibt es auch es gibt auch 1000 Lilas. Also es ist nicht, also es gibt ein helles und ein dunkles und es, die Spektren von Farben sind halt ja auch wieder so groß, dass man das nicht so sagen kann.
Findest du eigentlich, dass es deutsche und amerikanische Farben gibt? Also Farben, die, wo du sagen würdest, die stehen sehr typisch für die beiden Länder?
Also da habe ich noch nie drüber nachgedacht, jetzt außer dass in Amerika sieht man halt sehr viel Rot und Blau und weiß, nur weil die sehr ein Land ist, das halt sehr patriotisch ist. Und ich glaube, also damals in Deutschland war das jetzt nicht wirklich so. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat. Also jetzt zu der WM oder zu einer Meisterschaft gab es das mal so zu sehen in Deutschland, die drei Farben von Gelb, Schwarz und Rot. Aber das war jetzt nicht sowas, wo man mit aufgewachsen ist. Und ich glaube, in Amerika ist das schon sehr sichtbar. Also, dass das die Farben des Landes sind, auf jeden Fall nur durch die Flagge. Und ich glaube, ich habe das jetzt noch nie so mitgekriegt in irgendeinem anderen Land, wo ich war, dass das so extrem ist. Aber Deutschland würde ich jetzt nicht so sagen, dass das irgendwie spezifische Farben hat, außer Grau.
Ja, weil was als Reisender, was mich sehr begeistert hat, als ich zum ersten Mal gesehen habe, zum Beispiel Farben in Ghana, Farben in Nigeria, Farben in Westafrika. Ja. Oder wenn ich also als Musikjournalist gearbeitet habe, Künstler, die aus Mali kommen, also aus dieser ganzen Ecke. Und was sich dann auch widerspiegelt, jetzt von hier aus gesehen, als Amerikaner ist man ja relativ schnell in der Karibik, was es dort für unglaubliche Farbenfreude gibt, die ich überhaupt nicht kenne von zu Hause, aus Nürnberg. Obwohl Nürnberg auch viele Schätze hat und das Mittelalter wieder auferleben stehen lässt und so weiter. Also da gibt es schon viel Design und viel Kunst und Kultur in der Stadt. Aber irgendwie so Farbenfreude ist mir aus Deutschland nicht mitgegeben worden unbedingt. Wie siehst du das?
Nee, das stimmt. Und ich, das erinnert mich auch. Ich habe ab und zu mache ich Workshops mit Kindern und lasse die so Collagen designen. Und die machen wir dann meistens dann in Teppiche und die Teppiche werden dann verkauft und das Geld geht sozusagen zurück an die Kinder. Und ich habe Workshops in Amerika gemacht mit Kids und ihr könnt euch das auch angucken bei mir auf der Seite. Das ist unter der Kategorie Little Proba und da kann man auf jeden Fall den Unterschied sehen zu denen, die ich mit Kindern in Ghana gemacht habe during Covid. Und obwohl die beide das gleiche Manual, die gleichen Instructions, was ich so als Exempelfarben mache, so hier mach pink und grün ist gut, oder also in meinem Manual haben die alle die gleichen Sachen gekriegt. Und die Kunst ist, also man kann sehen, welche in Amerika entstanden sind und welche in Ghana halt direkt. Also da muss man keine Sekunde drüber nachdenken, auch wenn man nichts über Ghana oder Amerika weiß, sieht man das.
Woran sieht man das zum Beispiel?
An den Farben und an den Symbolen. Also die Kids haben in auch Ghana ganz viele Symbole benutzt, die irgendwie sehr wichtig zu deren Kulturen sind und so weiter. Und in Amerika haben die halt dann ein Unicorn benutzt. Also schon, oder ein Pferd oder ein Hund oder also schon so die westlichen Sachen. Und in Ghana war es wirklich Symbole, die ich nicht ganz genau weiß, was die überhaupt heißen, weil ich die noch nie in meinem Leben gesehen habe, weil die halt aus deren Kultur kommen. Und ja, ich glaube, die haben halt eine andere Bedeutung für die. Und das waren halt alles Mädels, die waren so 12, 13. Und ja, können sich die Hörer sich ja mal angucken und sehen, ob die das erkennen.
Little Proba. Jetzt hören uns ja Menschen zu, die Deutsch verstehen, Deutsch sprechen, zum Teil in Deutschland leben oder in der deutschsprachigen Welt, zum Teil auch in Amerika und anderen Teilen der Welt. Und deswegen, sagen wir mal, vielleicht nicht den allergrößten Mut mitbringen, sich überall Farbe ins Schlafzimmer zu muralen, wie du das gemacht hast. Was würdest du denn jemandem raten, der aber vielleicht jetzt ein bisschen Lust bekommen hat, mal Farbe nach Hause zu bringen? Wie kann man da irgendwo, hast du irgendwie einen Tipp, wo man da anfangen kann?
Ja, ganz viele, also was ich so mitkriege von vielen Menschen oder Kunden, ist immer, dass die mit einem Kissen angefangen haben, weil die fanden immer meine Kunst cool, aber entweder war es dann irgendwie doch zu viel oder zu teuer oder zu bunt, und dann haben die sich halt ein Kissen geholt, als weil die sind ja auch handgemacht und colorful und so weiter, und die sind schon mehr Objekte als Kissen, und auf einmal bestellen sich ein Kissen, aber dann von dem Kissen wird es dann drei Kissen, und dann von dem Kissen wird es dann doch noch ein Teppich und ich glaube, das ist halt, und es muss ja auch nicht mein Kissen oder mein Teppich sein, aber so ist halt immer ganz einfach, Farbe ins Haus zu bringen, ohne dass man jetzt irgendwie ein Renovierungsprojekt haben muss, wo man irgendwie alles anmalt und dann doch nicht und es sich dann wieder ändert. Und ich glaube, das habe ich auch in meinem Haus, in meinem Wohnzimmer und der Küche habe ich ja auch, alle Wände sind weiß und ich habe die einfach nur mit Kunst und Sachen gefüllt, die Farbe haben, aber die Wände sind halt alle weiß geblieben sozusagen. Und ich glaube, das ist immer ein ganz guter so Anfang, ist halt mit dem Teppich oder mit sowas anzufangen, und dann kann man irgendwann sich vielleicht eine farbige Couch holen oder wie auch immer. Aber ich glaube, wenn man eine Farbe irgendwo hat, fängt man dann an, mehr zu sammeln.
Ah ja, okay. Ja, Timur Jumusakla, den wir vor einiger Zeit im Podcast hatten, der ist Chef von F. Schumacher und Co., so ein Inneneinrichtungshaus, der hat gesagt, für ihn ist so Farbe an die Wand, das ist irgendwie relativ ungefährlich, weil da kannst du auch, wenn du das morgens machst, klatschst du das hin und dann schaust du das abends an und denkst, um Gottes Willen, was habe ich meinem Kamin angetan? Dann kannst du auch einfach wieder drüber malen. Ja. Also da passiert erstmal nichts. Machst du das auch so, oder?
Das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, man malt drüber. Also das ist halt mit ganz vielen Sachen, die ich mache. Und ich hatte es einmal in meiner ganzen Karriere, dass ich ein Mural hatte in New York in einem Restaurant. Und dann hatte ich halt ich mache immer alles, also ich design das immer und dann zeige denen das und dann suchen sie sich eins aus, bevor ich da überhaupt hingehe und das male. Und auf jeden Fall war der Kunde sehr, sehr spezifisch. Er war erst so, ja, das, okay. Und dann meinten wir, und dann hat er so letzte Minute gemeint, so, nee, ich will das doch nicht so, ich will das so wie das eine Kunstwerk von dir, also ein Gemälde von mir. Aber es ist halt viel simpler gewesen als, also es war nicht so wie meine Murals, sondern ziemlich gridded und sehr, als Painting in klein vielleicht ganz gut, aber also als Wand habe ich das eben nicht empfohlen. Und dann meinte ich zu ihm so, ja, glaube ich jetzt nicht, dass das da gut aussehen wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und er so, nee, er will das jetzt. Und ich dann so, ja, okay. Und dann haben wir irgendwie das paar Tage lang gemalt. Und dann kam er rein, meinte so, nee, will ich doch nicht. Und ich dann so, ja, Cool. Dadurch, dass es ein High-End-Restaurant war, musste man leider halt die ganze Wand neu mudden und sanden, weil man sonst hätte man die ganzen, weil es nicht nur eine Farbe, es waren halt mehrere Farben und dann hätte man sozusagen die Konturen ein bisschen durchgesehen. Das heißt, da war es ein bisschen größeres Problem und dann sind wir halt zurück zu dem, was ich originalerweise halt auch vorgeschlagen habe und meinte, das wird gut aussehen. Und dann meinte er, nee, da habe ich recht, das ja, und dann musste er halt auch zweimal zahlen, weil es war halt nicht mein Fehler. Und ich musste es ja zweimal malen. Das heißt, ne, also da...
Zweimal
da
malen, schon, zweimal zahlen, ganz einfach.
Genau. Und da sieht es halt schon ein bisschen anders aus bei so Projekten. Aber zu Hause, wenn man eine Wand grün anmalt, dann passiert ja nicht viel. Aber so sobald man die Wand mit einem Kunstwerk anmalt, dann hat man vielleicht schon mehr Probleme, es also einfach zu übermalen. Weil man wird das immer ein bisschen durchsehen, wegen den verschiedenen Dicken der Farbe.
Alex, wenn jetzt uns Leute zuhören, die sagen, ja, ich fühle mich total inspiriert durch die Geschichte, die du uns erzählt hast. Was empfiehlst du diesen Leuten? Wo sollen sie anfangen, wenn sie Künstler werden wollen, zum Beispiel in Amerika? Was ist eine gute Stadt? Was ist ein guter Tipp, den du denen mitgibst?
Ja, ich kriege ganz viele E-Mails von Menschen, die sind dann so, cool, ich habe jetzt meinen Job gekündigt und jetzt? Und ich dann so, das ist halt genau, was ich nicht gemacht habe. Also ich habe Business.
Du bist zweigleisig gefahren.
Ich bin zweigleisig gefahren und erst, wo es okay, gut lief mit meiner Kunst, war ich dann, okay, jetzt kann ich es machen. Und ich glaube, hätte ich es andersrum gemacht, ich wäre nirgendwo hingekommen, dadurch, dass hätte ich halt auch nichts gelernt vom echten Leben so im Büro oder mit Clients und mit Teams und wie man halt zusammenarbeitet oder auch wie man die Steuer macht oder wie man Estimates irgendwie also Quotes macht für Projekte und wie viel wie man das alles weiß, wie viel man wert ist und so weiter. Und ich glaube, das hätte ich ja halt alles nie gewusst, ohne die 10 Jahre oder 10+ Jahre in Offices halt zu arbeiten. Ja, und ich glaube, das ist halt der einzige, nicht Fehler, aber es ist halt einer meiner Sachen, die bei mir halt gut geklappt haben. Und es war auch nicht so geplant, sondern es war eigentlich nur so, ich muss halt einen Job haben und ich muss das jetzt machen. Aber ich bin halt sehr dankbar, dass ich halt die Erfahrung hatte, die ich jetzt halt in meinem Job, also in meiner Karriere benutzen kann. Und was ich noch sagen kann, ist immer, ich bin sehr ein Fan von halt von Failing, also von, wie nennt man das auf Deutsch? Siehst du, das weiß ich nicht.
Scheitern?
Ja.
Zu versagen.
Scheitern, genau.
Zu versagen, scheitern, genau. Weil ohne, wenn man es halt nicht versucht und auch nicht scheitert, dann kommt man halt nicht weit, meiner Meinung nach. Also meiner Meinung nach, wenn man scheitert, irgendwas falsch macht, dann denkt man drüber nach und dann macht man halt nochmal, aber dann halt anders. Und es bringt halt einen immer weiter. Und ich glaube, dass ganz viele Leute oder Menschen Angst haben vom Scheitern oder es ist ihnen peinlich, wenn die dann versagen. Und es ist dann, was sagen die dann den Kollegen oder der Mutter oder dem Vater? Und ich glaube, das ist halt das, was ganz viele Menschen halt aufhält, überhaupt das zu machen, was die machen wollen.
Ja, das hast du auch sehr cool erklärt, finde ich, vorhin, wie du bei den Postern immer total Schiss hattest am Anfang, gesagt, oh nee, jetzt haue ich schon wieder in einer halben Stunde so ein halbfertiges Ding raus. Und dabei ist es genau das, wo die Leute bis heute drauf abfahren. Du bist immer besser geworden dadurch. Wir kommen auch zum Ende, weil es ist echt gefährlich, mit dir ein Interview zu machen, weil man dich irgendwie gar nicht wieder loslassen will. Hast du eigentlich eine Lieblingsfarbe?
Lieblingsfarbe? Nee, also es wechselt sich auch immer ab. Also ich mag es farblich. Also ich glaube, es gibt keine Farbe, die ich nicht mag. Und auch wenn früher, ich mochte ganz oft Orange und also Bordeaux-Farben nicht, aber die sind jetzt sehr, sehr beliebt in meiner Arbeit. Und das liegt aber mehr daran, dass ich sie als Farbe an sich jetzt immer noch nicht so gut finde, aber als Kombination mit anderen Farben sind die immer so ein safe Player.
Wie bei Menschen vielleicht auch manchmal.
Genau.
Und sag mal, hast du, wenn du an deine Zukunft denkst, einen Ort vor Augen? Weil ich meine, du hast ja jetzt einen perfekten Ort geschaffen. Du hast dir so das ist ja wie wenn man in deinen Kopf reingeht. Also wie du das Haus beschrieben hast, das ist ja wirklich grandios. Siehst du da eure Zukunft oder zieht es sich wie viele Menschen, wie zum Beispiel auch bei uns in der Familie, wo wir einfach sehen, okay, zu Hause in Deutschland, die werden nicht jünger. Irgendwann zieht es einen vielleicht dann doch mal wieder zurück. Wie ist das bei dir? Du hast ja deine Babtja jeden Tag auf FaceTime. Willst du vielleicht irgendwann doch mal wieder neben ihr leben oder mit ihr garteln zusammen?
Nee, also bei mir ist es halt ein bisschen anders. Ich bin jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, also ich habe das Gefühl, was du gerade beschrieben hattest, auch. Also, oh, was mache ich hier und meine Familie und meine Nichte und mein Neffe und so weiter. Und ich habe da immer ein schlechtes Gewissen, die ganze Zeit schlechtes Gewissen. Meine Mama sagt immer, hör auf, ein schlechtes Gewissen zu haben. Leb einfach dein Leben und alle haben, also ne, das ist halt ganz gute, also meine Mutter ist da ziemlich gut drin. Und dann bin ich halt einen Tag in Deutschland und bin so, okay, kein schlechtes Gewissen mehr, ne. Danke. Also ich bin ganz extrem, was das angeht. Und ich glaube, ich könnte, und Ian, also mein Partner, versteht das, der ist halt 10 Jahre in Italien aufgewachsen, in Verona, und hat auch sein Gymnasium da gemacht und ist dann halt wieder zurück nach Amerika. Aber er ist immer so, ah, Europe oder Europa vielleicht irgendwo hin. Und ich bin immer so, okay, ja, vielleicht. Und dann sind wir halt da. Und dann bin ich so, no. Und ich weiß, und er macht sich halt dann auch immer schon lustig, weil er kann es halt nicht nachvollziehen, woher ich komme. Aber ich habe einige Freunde in Deutschland, ich meine in Amerika, die Deutsche sind, wo ich dann halt denen das erklären will. Und die so, ja, nee, verstehe ich total. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und das ist halt, ich glaube, man muss irgendwie weg gewesen sein, um das irgendwie zu verstehen. Und für mich gibt es, glaube ich, jetzt nicht so den Platz. Also New York ist auf jeden Fall die Stadt, wo ich auf jeden Fall zurück will. Und die Stadt nicht jetzt zurück will, sondern, also ihr und ich haben eine Abmachung, dass wenn wir auf Rente gehen, werden wir in New York leben und da in die Museen hingehen, Kaffee trinken und die Subway und alt sein in New York. Das ist auf jeden Fall unser Plan. Und das war immer schon mein Plan. Und ich glaube, der Plan wurde dann so unterbrochen wegen Portland, weil das so halt alles so passiert ist. Mhm. Aber Portland ist halt gut jetzt. Ich habe viel Platz, viel Natur. Also das Leben ist schon ein bisschen anders. Und dadurch, dass ich viel reise für meine Arbeit, ist das schon alles wieder gut. Also mit Covid war das ein bisschen schwieriger. Aber mittlerweile ist das ja alles wieder so beim Alten. Aber wir diskutieren halt immer, ob es da irgendwie noch eine andere Stadt oder einen anderen Ort gibt. Und ich glaube, anstatt zurückzugehen, für mich wäre es halt wohin gehen, wo ich noch nie wirklich gelebt habe, wie jetzt nach Japan oder also komplett was anderes. Also ich glaube, das ist wieder mein Charakter, ist halt, ich muss immer irgendwas anderes haben. Und sobald ich irgendwie dem Alten verfalle, bin ich halt nicht glücklich. Aber meine Familie kennt mich und die wissen ganz genau, wie ich bin. Und da ist jetzt auch keiner irgendwie irgendwie sauer auf mich oder also meine Eltern, also jeder weiß, wie ich bin, und ich glaube, die sind da schon so, haben das schon sehr akzeptiert, dass ich nicht zurückkommen werde.
Wow. Du hast jetzt aber dieses Gefühl nicht wirklich beschrieben, was du da hast, wenn du nach Deutschland gehst nach einem Tag. Was ist das denn?
Ich kann es nicht beschreiben. Es ist halt für mich irgendwie so, ich bin so direkt so stuck oder so. Das ist halt so. Ich glaube, Deutschland war auch so das Land, wo ich halt auch immer so nicht die Möglichkeiten hatte. Und es war immer so, dass ich, wo ich halt Zahnmedizin machen sollte, das war halt so alles so geregelt. Und ich glaube, nach Amerika zu gehen und halt auch irgendwie direkt einen Job in Architektur zu kriegen und dann wieder einen Architekturjob zu kriegen, aber dann auch angenommen worden in General Assembly, ohne irgendwie wirklich viele Sachen vorzuzeigen, außer ein Studium. Also, ne, also ich hatte nicht wirklich was zu zeigen. Und die Chancen, die halt die Menschen irgendwie einem geben, sind halt viel, viel größer, die man halt immerhin in meinem Bereich, also im kreativen Bereich, bekommt. Also ich kann jetzt nicht dafür sprechen, ob es besser ist, jetzt irgendwie Arzt in Amerika oder in Deutschland zu sein. Das weiß ich jetzt nicht. Aber so in meinem Bereich sind die Möglichkeiten halt auch viel, viel größer. Und ich glaube auch, Japan könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass Public Sculptures von mir da gut ankommen würden. Aber Deutschland sehe ich halt auch nicht so als Land, wo ich viele Projekte haben würde. Also es wäre super, eine Skulptur mal in Deutschland zu haben.
Köln,
eben, genau. Köln. Neben Klaas tue ich auch ein Eiscreme. Aber es ist halt so ein bisschen irgendwie.
Ja, Olli kann da was machen.
Ja?
Ich kann da was organisieren.
Ja, das wäre super. Und dann dann bleibe ich ein bisschen da. Nee, aber
das ist ja cool.
Ja, das ist auch, was Tobias van Schneider uns gesagt hat, Alex. Das ist echt interessant. Er hat gesagt, ich kam eigentlich ohne einen Lebenslauf, ohne irgendwas. Ich hatte gar nichts, als ich da aufgeschlagen bin.
Er hatte
ja
noch weniger als ich.
USA.
Also.
Ja.
Ja.
Und dann wurde
Alex hat ja wenigstens auch ein Studium.
Ja, genau.
Groß an dich, Tobias.
Da hat Tobi auch vollkommen recht. Und das ist aber wirklich, das ist also auch mit seinem Mars-Ding, ne? Also das Ian auch, also die kennen sich auch beide, also mein Partner und Tobi, die haben auch ganz viele gleiche Interessen mit den Autos und Vintage, Motorcycle, wie auch immer, die verstehen sich ganz gut. Und sogar wo Tobi das mit dem Mars-Logo hatte, da war sogar Ian, der halt super Projekte hat. Der hat halt Clients, die also von Nike, Converse, Sonos, OpenAI, also OpenAI, der hat halt so viel, dass super ist. Aber trotzdem war er so, oh wow, the Mars-Logo, how did he get the Mars-Logo? Wie kriegt man ein Mars-Logo? Ne? Also das ist halt schon sehr cool und ich glaube, sowas passiert halt in Amerika und auch mit meinen Miami Sculptures. Ich hatte vor Miami Sculptures keine Sculptures, also ich hatte Ideen von Sculptures, ich hatte 3D-Sachen, Sketches von denen und auf einmal war das so, hey, we want your Sculptures und hundertprozentig Vertrauen, dass man das irgendwie hinkriegt und dann waren es am Anfang irgendwie 4 und dann waren es 5 und dann waren es 21 am Ende, also es war schon, das würde ich halt, ich wüsste jetzt nicht, wo man das noch so hinkriegen würde. Und ich sage nicht, dass es irgendwie einfach ist. Also ich habe wirklich 24/7 nur gearbeitet, nur gemacht, 2 Jobs, Freunde nach Geld gefragt, meine Eltern nicht wissen, dass ich halt Miete nicht zahlen kann. Und man struggelt und man arbeitet hart und man arbeitet echt viel, aber dann kriegt, also die Belohnung ist halt so viel wert, die viele Arbeit, das ist halt, ja, also ist, also jetzt so Zeit irgendwie zwischen Deutschland oder zwischen Europa und Amerika könnte ich mir so teilen, könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, ich könnte nie so komplett zurückgehen.
Das habe ich mir neulich auch gedacht, das ist nicht das Land hier oder auch die Stadt New York, wo man gut wird in seinen Hobbys. Man wird ganz gut in seiner Arbeit, weil man einfach gezwungen wird, so viel Zeit und Energie da reinzustecken, damit das irgendwie funktioniert. Letzte Frage, Alex, ich habe noch eine. Olli, hast du auch noch eine?
Ich lasse dir den Vortritt. Wir sind schon weit über der Zeit.
Ja, das stimmt. Meine letzte Frage ist, wo gehst du zum Zahnarzt?
Mein Bruder. Tatsächlich, mein Bruder ist Zahnarzt. Mein Bruder ist 2 Jahre älter und er wollte aber immer Zahnarzt, oder er wollte eigentlich immer Kieferorthopäde werden. Aber er und seine Frau sind beide Zahnärzte und immer wenn ich nach Deutschland fliege, ist das Erste, was ich mache, ist Mama Blut abnehmen, voll alles, großes Blutbildtest, dann zu Papa für meine Gelenke und dann zu meinem Bruder Thomas, um Zähne nachzuschauen und schnell auch noch schön zu putzen und so weiter und dann fliege ich wieder nach Hause. Also ich bin wirklich in, damals hatte ich auch nicht so eine gute Versicherung in Amerika, wo ich bei Mother noch war. Und dann habe ich irgendwas drauf, ich weiß es nicht, eine Nuss oder so. Und dann ist mein Zahn in so Hälfte, also zerbrochen, wirklich so in der Mitte in die Hälfte. Und dann war es billiger, nach Hause zu fliegen zu meinem Bruder, als es in Amerika zu machen.
Olli, das ist wunderbar, together, Medical Edition. Wir machen das nämlich genauso. Kinderarzt, Zahnarzt, das wird alles im Zweifel, wenn es irgendwie geht, immer in Deutschland sein, dann wenn wir irgendwie Weihnachten oder im Sommer in Deutschland sind, weil es einfach, es macht einfach so viel Sinn. Es macht so auch viel finanziell Sinn. So viel Sinn. Aber wenn man die Leute dann auch in der eigenen Familie hat, ist das natürlich echt praktisch. Insofern, du hast alles richtig gemacht, Alex.
Ich bezahle die mit meiner Kunst. Also mein Bruder und sein Büro, also seine Klinik und die Klinik seiner Frau, also sind zusammen, hat alles meine Poster a day everywhere in allen Zimmern, mein Vater auch, meine Mutter hat noch die Originalkunstwerke, also von mir von 2005 und 2003, also wo ich ganz jung war und gemalt habe, hat die immer noch in der Praxis hängen und Ian, also mein Partner ist immer, ja, ich glaube, die sollte die mal langsam abhängen, so, also die sind jetzt nicht so gut, aber sie geht jetzt nächstes Jahr auf Rente und ich glaube, dann werden die abgehangen.
Das ist ja perfekt. Endlich meine Zahnarztpraxis in der gute Kunst hängt. Da genau. Hängen ja sonst immer nur diese Dalí-Poster und so.
Ah, ja.
Großartig.
Alex, du hast so viel von deinem Partner gesprochen, ja. Ian. Und ich wette mit dir, unsere Zuhörer wollen wissen, wie der weiter heißt. Darfst du das sagen?
Ja, ja.
Dass man seine Kunst auch googeln kann?
Ja, Ian Coyle, also Coyle, sagen wir mal, weil niemand das irgendwie, obwohl das ein ganz einfacher Name ist, kann das irgendwie niemand finden. Und seine Firma heutzutage heißt Enjoy the Weather, also auch, ne, das Wetter schön genießen. Also kann man ganz gut, cool. Kann man ganz gut finden im Internet und ja.
Ja, Shoutout an Ian auf jeden Fall und natürlich auch an deine Oma.
Ja, mach
nicht
ich.
Nur an die Arztfamilie.
Schick ich ihr dann
vielen,
den
vielen Dank. Genau, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Wir haben den nächsten Podcast machen wir, glaube ich, nur übers Gärtnern. Denn was ich von dir gehört habe, ist, dass das führt bei dir dazu, dass du diese unglaublichen Werke kreierst, ist, du weißt wahnsinnig viel über die Natur und über Pflanzen und über Farben dadurch. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir uns weiter unterhalten können. Alex, das war so eine riesige Freude. Und jetzt ist nur noch die Frage, Olli, wie kriegen wir das hin, dass wir mal mit Alex irgendwie zusammenarbeiten können? Das ist so meine große ungelöste Frage, mit der ich aus diesem Podcast rausgehe.
Ich habe eine total gute Idee. Weil, Felix, wie es aussieht, sind wir im Oktober in Washington, wir beide und vielleicht auch Catalina, auf dem Festival vom Goethe-Institut.
Ah. Nicht Washington State, wo Alex lebt, sondern Washington D.C., meinst du?
Genau.
Okay.
Und werden da einen Live-Podcast machen. Und vielleicht hat ja Alex Lust einzufliegen, sich einfliegen zu lassen und mit uns einen Live-Podcast vor großem Publikum zu machen.
Können wir gerne machen.
Okay, das ist jetzt besiegelt, David.
Aha. Und dann noch die Skulptur, ne? In Köln genau. Machen wir noch eine Skulptur.
Ah ja, stimmt. Die genau.
Das tüten wir alles live ein mit dem Goethe-Institut cool. Zusammen. Alex, gibt's noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Wir geben mal am Ende des Podcasts noch einmal das Mikro ab. Noch irgendwas, was dir einfällt?
Nee,
Lebensmotto,
danke.
Grüße an irgendjemanden. Zahntipps.
Nee, ich freue mich mal auf Deutsch gesprochen zu haben. Habe ich irgendwie noch ganz gut hingekriegt. Ja. Und ja, nee, ganz viele Grüße nach Deutschland.
Danke dir. Und bitte mach weiter so und bitte schenk uns weiter diese großartige Arbeit. Nicht nur in deinem Haus alles lassen und nicht nur in den Zahnarztpraxen von deiner Familie, sondern hoffentlich ganz viel da draußen. Und ich freue mich jetzt schon auf den ersten Alex Prober Spielplatz. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Den werde ich auf jeden Fall benutzen.
Ja, ich habe die Entwürfe so Kids, also von Freunden gezeigt und die fanden die alle gut. Also Kids approved.
Fingers crossed. Danke, Alex. Mach's gut.
Ja.
Vielen Dank.
Jo. Dankeschön.